Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Ein Spiel, was in unserer Entwicklung leider vielleicht dazugehört, was wir natürlich absolut vermeiden wollten und was wir uns auch nicht herbeigesehnt haben. Aber wenn du Kombinationsfußball spielen willst bis ins letzte Drittel, dann ist der Punkt nach dem Ballverlust für mich der alles Entscheidende. Was passiert dann? Und das haben wir heute nicht gut gemacht. Aber das wird uns auf gar keinen Fall umwerfen. Wir werden es analysieren, weil es waren klare Fehler, die man auch benennen kann. Dazu kam dann das ein oder andere Individuelle noch. Und dann werden wir Mittwoch gegen Flensburg spielen in Lübeck, werden dieses Spiel gewinnen, im Pokal überwintern. Und dann haben wir nächste Woche gegen Mainz die Chance, unseren immer noch sehr komfortablen vierten Tabellenplatz auszubauen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
In aller Seelenruhe und Gelassenheit analysiert Florian Kohfeldt von Werder Bremen die 2:6 Heimniederlage gegen Leverkusen. So viel nüchterne Analyse würde man sich häufiger wünschen. Und damit hallo und herzlich willkommen beim Fußballformat mit viel nüchterner Analyse hier in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der G-Netzer bei Twitter. Und wie immer begrüße ich auch in dieser 194. Ausgabe der Schlusskonferenz zum Spieltagsrückblick zwei Gäste. Und zwar zum einen zum ersten Mal mit dabei Sebastian Bergmann, Redakteur bei der Rheinischen Post, bei Twitter der @rarename2k14, also 2K14. Hallo Sebastian, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, ich grüße euch.
Und das euch beinhaltet auch Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de @cc_Eckner, schon in diversen Podcast-Formaten zu hören, hier im Rasenfunk, im Vorcheck-Podcast, überall unterwegs. Servus Konsti.
Servus Max.
Wir wollen heute über den 9. Bundesligaspieltag sprechen und legen dabei einen Schwerpunkt passenderweise auf Leverkusen. Das ist auch ein bisschen so das Steckenpferd von Sebastian, die 6:2 gewonnen haben. Das heißt, das wird heute unser Schwerpunktthema. Natürlich kommen aber auch die anderen Vereine nicht zu kurz. Bevor wir loslegen, danke ich noch den Rasenfunk-Supportern Johannes, Matze, Schumi, Robin und Norbert Bröckmann. Sie alle sind nicht nur Rasenfunk-Unterstützer, also helfen uns, das Ganze hier finanziell auf die Beine zu stellen, sondern haben sich auch registriert auf rasenfunk.de/RSC. Das heißt, wenn ihr auch mal genannt werden möchtet in einer Folge, dann könnt ihr euch da registrieren und könnt mir dann sagen, mit welcher Erwähnungsform wollt ihr denn genannt werden. Es verwenden einige auch schon, um hier Botschaften zu platzieren. Da, ja, meinetwegen, ihr habt dafür gezahlt, das ist dann die einzige Werbung, die es hier im Rasenfunk gibt. Ansonsten bleibt natürlich alles werbe- und sponsorenfrei. Damit wollen wir mal beginnen mit diesem 9. Spieltag und der wiederum fand am Freitagabend seinen Beginn mit einem 3:1 vom SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach. Seit 2002 konnte Gladbach nicht mehr in Freiburg gewinnen und daran änderte es auch nichts, als Tabellenzweiter in den Breisgau zu reisen. Schon nach 11 Sekunden foult Sommer Luca Waldschmidt elfmeterreif und Nils Petersen trifft. Zwar gleich Gladbach selbst noch per Foul-Elfmeter aus, in der zweiten Halbzeit gelingt ihnen dann aber offensiv sehr wenig. Waldschmidt in der 57. Minute und Höhler in der 94. machen den Sieg perfekt. Sebastian, hatte Gladbach zu wenige Mittel gegen eine so starke Freiburger Mannschaftsleistung oder woran liegt es, dass man nicht mehr reagieren konnte?
Also ich habe die Freiburger ja vor einigen Wochen gegen Leverkusen gesehen und auch da muss ich sagen, standen sie sehr defensiv, sehr kompakt hinten und es war wirklich schwierig, also selbst so ein offensiv starkes Team wie Leverkusen tat sich sehr schwer, da die Lücken zu finden und genau das gleiche ist dann auch Gladbach am Freitag passiert.
Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung also von Freiburg. Was machen sie denn, dass sie so kompakt stehen?
Freiburg ist unter Streich, also so kennt man sie jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer dafür bekannt, dass sie halt kompakt stehen. Sie ziehen sich eng zurück, die Kette hinten steht dicht aneinander. Natürlich half da auch am Freitag der Superstart durch diese Führung in der ersten Minute. Ich glaube, es war der schnellste verwandelte Bundesliga-Elfmeter seit der Datenerfassung.
Ui.
Gladbach kam natürlich nochmal zurück und selber durch Hazard den Ausgleich erzielt. Aber im Endeffekt war es nicht diese Gladbacher Leistung, die sie in den vergangenen Wochen gezeigt haben. Elvedi hat, glaube ich, nochmal kurz den Pfosten getroffen auch, aber im Endeffekt war es dann zu wenig, ja, das muss man ganz klar so sagen.
Was mich daran aber wundert, Konstantin, ist, es gab ja die Phase, in der Gladbach es auch gegen diese sehr kompakt und mannschaftlich geschlossen verteidigenden Freiburger geschafft hat, Torchancen herauszuspielen, nämlich eben genau nach dem Rückstand. Im Grunde lief das Spiel, als wäre nichts passiert, bis dann zum Ausgleich. Hat Gladbach da etwas anders gemacht? Liegt es an Anpassungen beim SC Freiburg oder womit würdest du dir erklären, dass man es in der Phase geschafft hat, Chancen herauszuspielen und dann danach eigentlich fast gar nicht mehr?
Gladbach hat eigentlich taktisch gesehen auch das gemacht, was sie in den Vorwochen auch immer wieder versucht haben. Das heißt, die linke Seite wird ja sehr stark bespielt mit Wendt und Player und Hofmann, der sich aus dem Mittelfeld einschaltet. Und nach dem frühen Rückstand gegen Freiburg hat auch Zakaria, der eigentlich halb rechts spielt, also auf dem Papier zumindest, hat sich da auch sehr weit nach links bewegt. Das heißt, man hat die rechte Seite von Freiburg attackiert und hatte damit auch einigen Erfolg zunächst in der ersten Halbzeit mit einigen Chancen. Auch dann natürlich dem Elfmeter für Gladbach zum 1-1. Allerdings hat sich dann Freiburg darauf besser eingestellt, hat besser verschoben zur eigenen rechten Seite, also hat diese Linksangriffe besser abgewehrt. Und in meinen Augen ging der Borussia ein wenig das Benzin aus in der zweiten Halbzeit auch. Das muss nicht unbedingt nur von den Kräften her so der Fall gewesen sein, sondern nachdem eben viele Chancen nicht reingingen in der ersten Halbzeit und dann das Angriffsspiel etwas zum Erlahmen kam nach der Halbzeit, gab es dann eben nicht nochmal ein neues Momentum. Also man hat dann das Spiel nicht nochmal ankurbeln können, weil natürlich auch von außen in meinen Augen wenig Einfluss genommen wurde, also von Hecking selbst. Also es gab jetzt keine Anpassungen. Manchmal ist es auch wichtig, dann nochmal einen neuen Impuls zu setzen, indem man einfach irgendeine Auswechslung tätigt, irgendwie eine Umstellung macht, um nochmal der Mannschaft, also eben nochmal einen neuen Aufschwung zu geben. Und das hat nicht stattgefunden. Dass Freiburg das nach und nach besser verteidigen konnte, war jetzt nicht überraschend, weil die Freiburger, und das wurde gerade angesprochen, gerade in diesem 4-4-2, was sie jetzt wieder regelmäßiger auch anwenden, also zumindest defensiv, weil sie da doch sehr, sehr kompakt stehen und dieses Linienverschieben in dem 4-4-2 auch einfacher ist. Und das hat sich ausgezahlt. Also das war dann einfach für Gladbach auch ein bisschen vielleicht der Fall, dass man dann zu passiv war in gewisser Weise, also auch von außen. Und deshalb hat dann irgendwann Freiburg das 2-1 geschossen und das war eigentlich ein bisschen der Genickbruch, weil Gladbach in dem Moment eher auf Unentschieden gespielt hat oder maximal einen knappen Sieg hätte rausholen können. Aber ein weiteres Gegentor war dann schon sehr problematisch, weil die Gladbacher in der zweiten Halbzeit nicht mehr offensiv so durchschlagskräftig waren.
Interessant halt, dass Gladbach über weite Teile des Spiels eigentlich komplett darauf verzichtet hat, Freiburg zu stressen in deren Spielaufbau. Also es gab ganz wenige Phasen, in denen Gladbach mal rausgerückt ist und schon in der gegnerischen Hälfte den Gegner angelaufen hat. So hatte dann zum Beispiel am Ende hat dann halt ein Höfler als einer der Aufbauspieler im Zentrum eine 92-prozentige Passquote. Es lag nicht nur an seiner Genauigkeit, sondern auch daran, dass er nicht so wirklich unter Druck gesetzt wurde. Und wenn wir jetzt, Sebastian, mal das Bayern-Auswärtsspiel von Gladbach dagegen halten, dann waren das ja zwei vollkommen verschiedene Ansätze. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
Das ist natürlich auch ein bisschen so eine Kopfsache. Ich meine, Gladbach hat in München überragend gespielt. Ich glaube, da geht man auch mit einer ganz anderen Einstellung in so ein Spiel. Vielleicht war es jetzt auch so, dass die Gladbacher Freiburg auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, vielleicht die Schulter genommen haben, aber vielleicht doch mit einer anderen mentalen Einstellung ins Spiel gegangen sind. Dass man vielleicht gedacht hat, dass man dann mit etwas weniger Aufwand auch zum Sieg kommen kann, was in Freiburg natürlich in der Regel die falsche Schlussfolgerung ist.
Nee, den Aufwand, den man betreiben muss, der muss wirklich immer hoch sein. Also in diesem Spiel waren es an gelaufenen Kilometern 124 für Freiburg und 121 für Gladbach. Also Gladbach auch generell unter Hecking ein laufstarkes Team, aber da haben sie sich die beiden nichts geschenkt. Ich habe viel drüber nachgedacht, Konstantin, weil wir jetzt immer häufiger diese 4-3-3-Strukturen sehen, also nicht mehr nur bei den Bayern, sondern jetzt eben zum Beispiel auch bei an Gladbach und Wolfsburg hat auch mit Ausnahme dieses Spieltags bisher immer im 4-3-3 gespielt, ist die Art und Weise, wie Freiburg sein 4-4-2 gespielt hat, nämlich mit einer Doppel-6, die quasi die beiden Achter übernimmt und da eine Gleichzahl im Mittelfeld herstellt und dann sehr engen Linien und sehr kompakten Verteidigen. Ist das so das beste Rezept, wie man auf so ein 4-3-3 reagieren kann? Denn das haben ja nicht alle Bundesligisten geschafft bisher.
Wenn man einen defensiven Ansatz wählen möchte, dann ist das bei einer Viererkette, also das ist ja immer so eine Grundsatzentscheidung auch vom Trainer, was man seinen Spielern eher zutraut oder welche Abwehrspielertypen man auch zur Verfügung hat. Das ist teilweise ein bisschen komplexer bei einer Dreierkette, bei Fünferkette. Wenn man aber einen defensiven Ansatz wählt, dann ist das 4-4-2 an sich schon ein sehr praktisches System, um das abzuwehren, weil man positioniert meistens die beiden Spitzen dann um den Sechser herum. können aber auch variabel dann auf die beiden Innenverteidiger draufgehen und sich dann wieder zurückfallen lassen, also ein bisschen da hin und her pendeln. Also haben Petersen und Waldschmidt auch getan.
Ja.
Und zum anderen, klar, das 4-4-2 hat diesen Vorteil, dass es keine richtige Umschaltphase zwischen Offensiv- und Defensivsystem gibt. Das gibt es bei anderen ja schon. Hm. Weil quasi das 4-4-2 ist Angriffs- und Verteidigungssystem. Aus einer Offensivsicht heraus ist ein 4-4-2 nicht unbedingt zu präferieren, weil es gibt so eine Regel, je mehr Linien, umso besser in der Offensive. Und ein 4-4-2 hat nur drei Linien und viele andere Systeme haben eben mehr. Also auch ein 4-3-3 hat normalerweise vier, teilweise, je nachdem wie die Flügelspieler positioniert sind, fünf Linien. Und das, klar, aber der Ansatz von Streich ist ja auch eher gerade in diesen Spielen gegen den Zweitplatzierten oder damals noch Zweitplatzierten der Bundesliga erstmal defensiv kompakt zu stehen, zwei Viererketten zu haben und dass das funktionieren kann und dass man damit auch sehr gut verschieben kann, auch auf die, also kompakt auch auf die Flügel. Das wissen wir ja auch schon seit vielen Jahren. Und da gibt es ja auch große Beispiele in Europa wie Atletico Madrid, die das quasi bis ins letzte Detail perfektioniert haben. Und daran orientieren sich dann auch Teams wie Freiburg. Im kleineren Stil natürlich.
Freiburg, das Atletico der Bundesliga.
Moment.
Was willst du mir nicht sagen, dass Nils Petersen genauso wichtig ist wie Antoine Griezmann für Freiburg?
Waldschmidt und Diego Costa sind ja auch quasi eineiige Zwillinge.
Ja. Obwohl, man muss sagen, also Waldschmidt hat in seiner besten Spiele, glaube ich, gemacht jetzt für Freiburg.
Ja, absolut, das stimmt. Ich finde generell, also ich fand, das war mit einer der besten Mannschaftsleistungen, die ich bisher gesehen habe in dieser Bundesliga-Saison. Ich sehe ja viele Spiele, aber da haben alle Komponenten gestimmt beim SC Freiburg. Also Laufpensum, Intensitäten in Zweikämpfen, die Abstände waren hervorragend, wie sich alle Spieler in den Dienst der Mannschaft gestellt haben. Und dann gibt es so eine einzelne, die so noch ein bisschen rausragen, Waldschmidt eben. Ich fand auch Yannick Haberer, der hat 5 Torschüsse aufgelegt. Auch kein Zufall, dass von ihm die Vorlage zu diesem wunderbaren 2:1 kam. Fand ich stark. Und Nils Petersen, der im Grunde gar kein Stürmer mehr war, sondern der erste Verteidiger in vielen Phasen dieses Spiels, also war eine unglaublich starke Mannschaftsleistung. Und da hätte Gladbach mit etwas mehr Glück auch was entgegensetzen können, aber auch nur als Mannschaft. Es wäre, da hätte nur mehr rausspringen können, wenn wirklich alle 11 genau spiegelbildlich zum SC Freiburg ihre Leistung abrufen. Und das hat eben dann in einigen Prozentpunkten nicht stattgefunden. Unter anderem Player hat sich ja auch verletzt, musste ausgewechselt werden zur zweiten Halbzeit. Da kommen dann noch solche Sondereffekte, würde ich jetzt mal sagen, dazu. Da möchte mir keiner widersprechen. Das finde ich sehr höflich von euch.
Rudi Völler hat ja nach dem 0:0 von Bayer Leverkusen vor einigen Wochen gesagt, in Freiburg werden noch ganz andere Teams Punkte lassen. Und ja, Gladbach ist, denke ich mal, eines dieser Teams schon mal.
Absolut, hat auch gute Tradition. Der SC damit mit 12 Punkten im gesicherten Tabellenmittelfeld auf Platz 11 aktuell. 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Das liest sich doch ganz gut. Als nächstes Spiel steht jetzt dann ein Auswärts-DFB-Pokalspiel bei Holstein Kiel an. Und dann darf der SC Freiburg zum FC Bayern reisen. Und Borussia Mönchengladbach empfängt jetzt zu Hause Leverkusen im Pokal. Und dann Fortuna Düsseldorf, Gladbach immer noch mit dem 3. Tabellenplatz. Natürlich sehr, sehr gut bedient, auch wenn man hier mal Punkte hat liegen lassen. Wollen wir das Spiel also nicht überhöhen und gucken weiter und können über ein 2:2 sprechen. Selten genug passiert es, Konstantin, dass Dortmund Punkte liegen lässt, zumindest in dieser Saison. Gegen Hertha reichen die 2 Tore von Jadon Sancho nur zu einem 2:2, auch weil Salomon Kalou einen Doppelpack dagegen hält. Und wir haben so ein bisschen Parallelität der Ereignisse, wenn wir zum Beispiel das Augsburg-Spiel als Blaupause anlegen an dieses Berlin-Spiel, denn auch da ist der BVB hinten raus in Bedrängnis geraten. Der einzige Unterschied, da konnte Alcacer noch das 4:3 erzielen, was diesmal nicht geklappt hat mit der Chance in allerletzter Sekunde. Was fehlt denn Borussia Dortmund noch, damit man nicht bei so knappen Führungen noch in Bedrängnis geraten kann?
Ich weiß nicht, ob der Vergleich zu dem Augsburg-Spiel so passend ist, weil im Augsburg-Spiel hat man sich defensiv sehr schwach angestellt und hat immer wieder Chancen zugelassen, auch in der zweiten Halbzeit, reihenweise eigentlich, wurde man gerade über die Außenbahn doch relativ leicht ausgespielt. Gibt es jetzt eine neue Stabilität in meinen Augen schon, auch mit Hakimi jetzt als Linksverteidiger. Piszczek, der endlich in Form ist, das bietet mehr Stabilität. Das war gegen Augsburg beispielsweise noch nicht der Fall. Und gegen die Hertha hatte der BVB genügend Chancen, um das Spiel zu beenden. Das ist ja, die erste Partie gewesen, in der Dortmund nicht eine sehr, sehr eiskalte oder eine relativ eiskalte Chancenverwertung hatte. Es gab ja einige andere Partien bisher in dieser Saison, da hat man eventuell auch ein bisschen überperformt, weil man hat quasi jede Chance genutzt. Und also gegen Leverkusen auch phasenweise war das so, dass wirklich dann jede gute Aktion, die in den Strafraum geführt hat, führte zu einem Treffer oder fast zu einem Treffer. Und hier gegen Hertha hat man in der zweiten Halbzeit dann auch beim Stand von 2-1 einige Chancen liegen lassen. Brun Larsen, Götze, Reus hätten alle das 3-1 erzielen können. Also das war jetzt so dieser erste Fall, vor dem man auch, den man erwarten konnte auch von BVB-Seite, dass das mal eintritt, weil natürlich so viel Abschlussglück dann irgendwann gibt es dann auch mal wieder ein bisschen Regression, das ist ganz klar. Deshalb weiß ich nicht, ob der Vergleich so ganz gut passt. Da würde ich mir sogar bei dem Augsburg-Spiel mehr Gedanken machen über die defensive Stabilität als bei dieser Partie, die einfach unglücklich war und man dann 2 Punkte liegen lassen hat. Im Gegenteil, dass gegen ein Team wie Hertha, das ja vor 2-3 Wochen noch als die Mannschaft der Stunde galt, das doch eine relativ dominante Vorstellung da geboten wurde, spricht eher für den BVB. Also ich glaube, die letzten beiden Partien jetzt auch gegen Atletico, das war auch so eine Partie, da war jeder Schuss ein Treffer quasi, dass das eher einen Aufschwung markiert, also einen spielerischen Aufschwung auch, und dass man eher glücklich sein kann mit diesen Leistungen, als eben mit Leistungen wie gegen Augsburg 4-3 oder dieses Spiel gegen Leverkusen, als man 0-2 hinten lag und dann noch das in der zweiten Halbzeit erlenkt hat. Da ist so eine Partie doch eher richtungsweisend, hoffentlich für den BVB zumindest. Klar, das 1-1 war eine unglückliche Situation, oder was ist eine unglückliche Situation? Das war einfach ein Ball in einen Querpass, wo Piszczek nicht entgegengeht. Sollte natürlich auch nicht passieren. Und das 2-2, das Sagadou mit 19 Jahren eventuell hier und da auch mal einen Zweikampf ungut beschreitet und nicht clever genug bestreitet, das war ja zu erwarten. Das ist bei jemandem wie Sagadou, genauso wie bei Upamecano von Leipzig, diesen hochtalentierten Innenverteidigern, doch hin und wieder der Fall, dass sie dann an der Abseitsgrenze oder im letzten Drittel dann im 1-gegen-1 vielleicht diesmal abkochen lassen von jemandem wie Davy Selke, der doch schon ein paar mehr Profispiele auf dem Buckel hat. Aber das ist wahrscheinlich dann, das gehört auch dazu. Damit muss man fast schon rechnen, wenn man eben jemanden wie Sagadou dann auch in die Innenverteidigung stellt, weil Akanji verletzt ist. Genauso wie Hakimi, der auch tolle Spiele macht, aber hier und da auch mal Puderleichtfuß sein kann. Die Dortmunder Mannschaft ist ja hochtalentiert, aber auch noch recht jung insgesamt.
Ja, und hat grundsätzlich sehr offensiv ausgerichtet. Entschuldigung, Sebastian.
Ja, ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, dass Sagadou, ich denke mal, aus dieser Aktion auch lernen wird. Er ist, wie du gerade schon gesagt hast, ganz 19 Jahre und er wird die Szene sich nochmal anschauen und Lucien Favre wird ihm ganz klar sagen, was er falsch gemacht hat. Und letztlich war es auch, würde ich wirklich behaupten, dieser eine individuelle Fehler, der am Ende Dortmund die Punkte dann gekostet hat. Und ja, am Spiel an sich können sie eigentlich nicht viel vorwerfen, außer dass sie halt nicht schon früh für die Entscheidung gesorgt haben.
Ich weiß es gar nicht. Also wenn ich mir angucke, welche Chancen Hertha hatte, und natürlich hatte Dortmund das Chancenplus, natürlich, weil Dortmund eben gerade auch einen super Lauf hat, aber zum Beispiel auch dieser Kopfball von Selke in der 88. war es, glaube ich, dann der 89. lässt Birki einen Freistoß fallen und nur das Gesicht von Diallo verhindert, dass Kalou da schon zum Ausgleich trifft. Ich will nicht sagen, dass Dortmund schlecht war, ich finde aber, dass wir fast die Leistung von Hertha ein bisschen unterbewerten, wenn wir jetzt sagen, na, im Grunde hätte Dortmund das locker gewinnen müssen. Ja, sie hätten es locker gewinnen können, aber genauso hatte Hertha zu fast jeder Zeit dieses Spiels, die Anfangsphase würde ich davon ausnehmen, immer wieder Chancen. Und das finde ich schon interessant. Und auch die Aussagen von Marco Reus nach dem Spiel, dass er sagt, manchmal sind da ein bisschen zu naiv im Verteidigen, denken vielleicht auch ein bisschen zu viel nach vorne. Da erkenne ich schon ein paar Punkte, wo ich sagen würde, ja, würde ich ihm zustimmen. Denn beim Stand von 2-1 möchte ich eigentlich nicht in der 88., in der 89. und in der 91. Minute gefährliche Situationen für den Gegner zulassen.
Sicherlich.
Das ist richtig, Zustimmung.
Aber andererseits reden wir jetzt auch über Hertha, die zu einer der, also die in schon eine der Top-Mannschaften sind oder eine der stärksten Verfolgermannschaften hinter Bayern und Dortmund. Und dass die dann bei einem Stand von 1-2 dann in der Schlussphase noch zu Chancen kommen, das ist jetzt, also das finde ich jetzt nicht unbedingt überraschend. Also das ist ja auch eine Entwicklung, eine Dynamik in einem Spiel, wo eben jemand wie, wo eine Mannschaft wie Hertha dann die Qualität hat, um auch sich Chancen herauszuarbeiten, und dann wird auch BVB sich mal zurückziehen und eher wackeln, als das ganz souverän herunterspielen. Ich glaube, das hat auch, also man hat im Spiel auch schon gemerkt, in anderen Partien, in denen der BVB jede Chance oder jede zweite Chance genutzt hat, in denen hat auch der BVB das dann souveräner heruntergespielt. Aber in dieser Partie, da gingen eben die großen Chancen nicht rein. Also Larsen zum Beispiel, dieser nach dem Querpass bei der Kontersituation, der geht nicht rein, der geht in anderen Partien rein. Ich glaube, dass man schon spüren konnte, auch die Spieler selbst, heute können sie uns mal erwischen, weil in anderen Partien steht es hier 4-1. Also in den vorigen Wochen hätte es hier 4-1 gestanden, heute nicht. Okay, das hat sich so ein bisschen angedeutet, und eventuell haben sie dann selber auch dran geglaubt. Und zum anderen eben auch, dass Hertha doch schon eine hohe Qualität hat. Ich meine, da kommt Selke für Ibišević, Selke halte ich sowieso für die Zukunft bei der Hertha im Mittelsturm. Die können noch De Rosso einwechseln für Duda, der in der Partie so nicht ganz so überzeugend war. Ansonsten auch ein starker Spieler ist, und ich meine, die Rosen kommt rein, der war jetzt der Topmann vor ein paar Wochen noch, da wird schon gehandelt, wo der vielleicht eventuell hinwechselt irgendwann oder demnächst. Also das ist auch, also Hertha bringt auch von der Bank nochmal eine Qualität. Ich glaube, diese Ansicht, dass die Hertha nur eine Mittelfeldmannschaft wäre und nicht über Platz 10 hinauskommt, ich glaube, das wurde ja mittlerweile auch ad acta gelegt, und mittlerweile ist auch akzeptiert, dass Hertha schon zu den oberen Top- oder zu den besseren Verfolgermannschaften auch gehört. Und das haben sie jetzt auch hier unter Beweis gestellt. Obwohl insgesamt der BVB die bessere Mannschaft war, aber der BVB spielt eventuell um die deutsche Meisterschaft. Also das ist klar, dass die dann vielleicht leicht überlegen sind, das ist jetzt auch nicht überraschend.
Womit ich dann gerne den Blick nochmal kurz länger auf Hertha richten wollen würde, denn über Dortmund wurde fast schon naturgemäß mehr gesprochen im Nachgang dieses Spiels. Sebastian, wie hat dir denn die Leistung von Berlin generell und vielleicht auch einzelne Spieler gefallen? Wen würdest du da gerne hervorheben?
Also insgesamt war die Leistung von Berlin durchaus beeindruckend. In Dortmund, die ja wirklich in den letzten Wochen überragend gespielt haben, denke ich, hat mich am meisten die Leistung von Kalou beeindruckt. Auch wie er den Ball mitnimmt, wie er den Ball mitnimmt und zum 1:1 einschiebt. Da merkt man halt diese Erfahrung, die er da ins Team bringt. Und natürlich gemeinsam dann mit Ibišević vorne im Sturm ist das schon ein Duo, sag ich mal, das vor allem dann, wenn sie auf junge Abwehr reintreffen, die Gegner vor Probleme stellt. Ja. Mit ihrer Abgezocktheit, mit ihrer Erfahrenheit. Und ich denke, es ist ganz wichtig für so ein Team wie Hertha, dass er insgesamt auch noch recht jung ist.
Ja, absolut. Salamon Kalou, ein bisschen der Arjen Robben oder der Franck Ribéry von Hertha. Man hat ihm ungefähr schon 3 Saisons lang gesagt, eigentlich bist du jetzt zu alt und zu langsam. Und dann hat das doch noch auf den Platz gebracht und ist auch immer noch einer der schnellsten Spieler auch auf demselbigen. Das unterscheidet ihn dann vielleicht sogar von den anderen beiden genannten. Konstantin, hast du noch was bei Hertha gesehen? Ich meine, du hast sie jetzt ja schon generell sehr positiv eingeordnet. Wie hat dir die taktische Herangehensweise gefallen mit Fünferkette, mit Stark, Lustenberger und Rekik?
Ja, mehr oder weniger erwartungsgemäß fast. Wobei ich eben in dieser Konstellation Hertha im Vorteil sehe gegenüber von anderen Teams, die Dreierkette spielen. Weil mit Lustenberger hat man einen, der gegebenenfalls auch ins Mittelfeld vorrücken kann. Weil Lustenberger hat ja von 10er-Position bis Innenverteidigung schon alles in seiner Karriere auch gespielt. Und hat auch die Transformation vom Sechser zum Innenverteidiger auch erst in den letzten Jahren durchlaufen, aus meiner Sicht. Und durch diese Dreierkette versucht man, das Zentrum dicht zu halten. Das ist kein Arillis, oder ist nicht die, sagen wir, die Schwachstelle von Hertha ist es nicht unbedingt. Allerdings, die Außen sind qualitativ am hochwertigsten besetzt. In der Partie jetzt mit Mittelstädt, Lazaro, Kalou, der zum Flügel driftet, der jetzt nicht direkt am Flügel gespielt hat. Das ist hohe Qualität. Und das Zentrum kann man mit einer Dreierkette dann ein bisschen besser absichern auch. Und da wusste wahrscheinlich auch Dardai, dass klar der BVB viel über die Außenbahnen kommt. Über, jetzt in dem Fall Sancho, in anderen ist es Pulisic. Dann aber natürlich immer wieder diese Zuspiele auch in den Rückraum sucht. Wenn man da mit 2 Sechsern steht und noch eine Dreierkette hat, wo einer auch rausrücken kann notfalls, schafft man es im besten Fall eben den Zehnerraum, also den Dortmunder Zehnerraum, diesen Rückraum besser auch zu attackieren, besser zuzustellen und eben dann nicht für Reus, Dahoud, Witzel oder wen auch immer, dann die offenen Schussbahnen zu lassen, sondern dann auch da zu blockieren. Deshalb war der Ansatz jetzt an sich clever, denke ich. Und wie gesagt, du hast gefragt, wer rauszustellen ist. Ich habe ja schon genannt, Mittelstädtler, Saro in der Partie, Kalou eben, also die Außenbahnspieler. Wir hatten, ich glaube, vor Wochen hatten wir das Thema Hertha, da hatte ich gemeint, was fehlt, ist so ein bisschen der Spielmacher. Da hatten dann auch einige Hertha-Fans direkt darauf irgendwo geantwortet oder geschrieben. Das ist ja eigentlich Angie Duda. Und er hat das ja auch in den letzten Wochen dann unter Beweis gestellt, dass er der zentrale Spielmacher ist, der eben ein Darida nicht ist oder ein Scherbrett. Aber klar, das Zentrum ist nicht unwichtig, aber die Außenbahnen sind das harte Prunkstück. Und wenn man dann auch noch ich habe gerade schon über die Einwechslung gesprochen, wenn man dann noch jemanden von der Bank bringen kann und sogar noch einen Plattenhaar draußen lässt über 90 Minuten, dann sieht man, was da für Qualität auch noch dahinter ist für die Außenbahnen. Und das am Ende Mittelstädt macht auch das 1:1 in dem Sinne. Er fängt den Ball ab und leitet oder schaltet um und treibt den Ball über 50 Meter oder so übers Feld.
Absolut.
Das hat sich da auch mal. Und dann, klar, kommt der Pass auf Kalou und der macht es dann auch relativ clever. Deshalb, da hat man auch das Zusammenspiel dann gesehen. Und Lazaro hat ja auch in vielen Partien jetzt schon unter Beweis gestellt, welche Qualität er hat, zumal er offensiv stark ist, aber andererseits für die Nationalmannschaft auf der Rechtsverteidigerposition spielt und auch bei Hertha Rechtsverteidiger spielen kann. Also gewissermaßen diese Mitchell-Weiser-Lücke auch ohne Probleme geschlossen hat.
Mhm. Mit einer Rettungsaktion, die vielleicht so schön und so viel wert war wie ein Tor, nämlich dann beim Stand von 2:2 in der allerletzten Szene des Spiels. Defensiv natürlich mit Problemen. Hakimi hat unglaublich nach vorne geschoben, Reus immer wieder Tempo aufgenommen, da sind viele Chancen über diese Seite entstanden. Aber ich würde fast abschließend sagen, dieses 2:2 ist eins dieser Spiele, wo man sagen kann, beide haben eine gute Leistung gebracht und in diesem Sinne ist dann auch ein 2:2 vertretbar. Und es war einfach ein schön anzuschauendes Fußballspiel mit vielen interessanten Details, über die man sich ehrlich gesagt noch ewig unterhalten könnte. Diese Zeit haben wir aber nicht mal im Rasenfunk, die Ewigkeit. Für Dortmund geht es jetzt dann weiter gegen den nächsten Berliner Club, nämlich Union Berlin und dann in Wolfsburg und Atletico Madrid. Und Hertha muss jetzt dann auswärts beim SV Darmstadt 98 ran und empfängt dann zu Hause Rasenballsport Leipzig. Vor ein paar Wochen, Sebastian, haben wir alle noch über den FC Bayern gesprochen und dass es jetzt ganz, ganz spannend werden könnte in der Tabelle. Jetzt gucken wir nach diesem 9. Spieltag auf die Tabelle und sehen, ach ja, wieder Tabellenzweiter. Das hat sich dann alles ganz gut entspannt. Wie es da im Detail hinkam, haben wir im Fall von Borussia Mönchengladbach gerade schon besprochen. Die haben nämlich verloren und wir werden auch gleich noch über Werder Bremen sprechen, die auch verloren haben. Lass uns aber an der Stelle mal über dieses Auswärtsspiel in Mainz sprechen. Die Bayern gewinnen auch da, wenn auch knapp, mit 2:1. Erst trifft Leon Goretzka, dann kann Mainz 05 endlich mal wieder die eigene Tormusik laufen lassen. Da hat man sich schon fast entwöhnt über die letzten Wochen hinweg. Ausgleich durch Boetius. Aber nach erneutem Rückstand durch Thiago kommt Mainz nicht mehr zurück. Wie hat dir denn, Sebastian, Mainz in diesem Spiel gegen den FC Bayern gefallen? War da mehr drin?
Also ich denke nicht, dass mehr drin war. Sicherlich war die erste Halbzeit noch nicht das ganz, was sie sich vorgestellt haben gegen die Bayern. In der zweiten wurde es dann etwas besser, haben, wie du schon gesagt hast, das erste Tor seit dem 3. Spieltag erzielt, was natürlich schon für eine gewisse Befreiung gesorgt hat, hat man auch gemerkt dann auf dem Platz. Allerdings war München nachher einfach auch individuell zu stark für Mainz. Sie haben nicht mal sonderlich viel Glanz versprüht, also wie noch zu Beginn der Saison, aber sie haben halt diesen Arbeitssieg eingefahren und mehr war es dann auch letztlich nicht für München. Mainz insgesamt hat sich Mühe gegeben, hat gekämpft, hat alles versucht. Allerdings ist es dann am Ende zu wenig gegen Münchner, selbst wenn diese noch nicht mal, sag ich mal, in Topform sind, sondern in Bayern Normalform antreten.
Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Konstantin, also mit Latzer und Öztunali stand wesentlich mehr Erfahrung auf dem Platz als beim 0:4 in Gladbach aus Mainzer Sicht. Und das Spiel hat immer zu einem Drittel gut funktioniert, nämlich man ist eigentlich ganz gut vom Abwehr ins Mittelfeld Drittel gekommen, auch wenn Bayern da versucht hat zu pressen. Das Pressing von Bayern ist aber derzeit häufig, ich würde mal sagen, ein individuelles Pressing und kein mannschaftlich geschlossenes. Aber von da ging es dann nicht weiter. Und das kann man jetzt in beide Richtungen interpretieren. Man kann sagen, dass Bayern da dann sehr, sehr gut stand. Da hat Javi Martinez sicherlich auch die richtigen Leute und Räume zugestellt. Und über die Qualität von Niklas Süle und Jerome Boateng müssen wir jetzt auch nicht unbedingt diskutieren an der Stelle. Aber das, fand ich, war so, dass das fehlende Prozent bei Mainz 05, dass man aus dem Ballbesitz, den man immer mal wieder auch hatte im Mittelfelddrittel, dann es fast gar nicht geschafft hat, gefährlich ins Offensivdrittel zu kommen.
Ja, die das Mittelfeldpressing bzw. Angriffspressing der Bayern ist recht schlecht, beziehungsweise in manchen Partien auch gar nicht vorhanden.
Ja, ja, stimmt.
Oder das ist dann eben Lewandowski allein, der dann versuchen muss, zumindest so ein bisschen die Innenverteidiger zu stören, aber das ist natürlich über 90 Minuten dann auch eine schwere Arbeit.
Ja, gut, Thomas Müller hat ihn in dem Fall jetzt noch geholfen, aber die beiden waren dann schon fast schon die einzigen. Also dahinter wurde dann nicht nachgerückt und dann bringt es dir halt auch nichts.
Genau, also das ist auch das große Problem der Bayern im Pressing oftmals, dass es keine Nachrückbewegung gibt und da ist es relativ egal, wer auf dem Platz steht. Also es ist auch egal, ob da Ribéry und Robben auf dem Platz stehen oder jetzt Müller und Gnabry. Oder Goretzka und Alcan, also Thiago in der Mitte, oder ob das Rames ist, das spielt wirklich keine Rolle. Das Nachrückverhalten, also auch das Zustellen dann der zweiten Räume, der hinteren Räume, ist bei den Bayern im Angriffspressing nicht da. Was ganz gut funktioniert hat jetzt gegen Mainz, ist das Zurückfallen dann auf den Außenbahnen. Also das auch Abwürgen dann von Öztunali beispielsweise auf der Seite, also Posinski und Öztunali, die dann über die Mainzer rechte Seite kommen. Oder rechte Mainzer Seite kommen. Das hat ganz gut funktioniert bei den Bayern. Also da konnten sie dann Mainz aus diesen Halbräumen raushalten und sie quasi so einen Flügel drängen und da mehr oder weniger abklemmen, wie man teilweise im Trainerjargon sagt. Also das hat wirklich ganz gut funktioniert insgesamt. Das ist aber auch für Bayern eine strategische, oder von Kovac auch eine strategische Entscheidung zu sagen, sicherlich wollen wir eigentlich dominanter sein und frühe Ballgewinne erzielen und schnell den Ball zurückerobern. Wenn aber das Pressing nicht richtig funktioniert, dann ist es an sich cleverer, dann eben Rückfallbewegungen zu machen und dann eben das zweite und letzte Drittel oder das eigene Drittel, Defensivdrittel dann zu verteidigen. Warum nicht? Ich meine, die Bayern müssen nicht jedes Spiel 70% Ballbesitz sein. Oder ich meine, auch selbst in der Partie waren sie wieder 65% am Ende dann in Ballbesitz. Aber es reicht ja auch, wenn man den Ball mal tiefer gewinnt und dann von hinten wieder aufbaut. Das ist sogar aktuell eventuell besser, weil in diesen Situationen, wenn die Bayern dann von hinten heraus aufbauen, sich Thiago einschalten kann, weil Martinez spielt im Spiel, also im ruhigen Spielaufbau von hinten heraus, keine große Rolle. Er kann ganz leicht in Manndeckung genommen werden und hat dann keine Möglichkeit, sich daraus zu befreien. Thiago lässt sich zurückfallen. Das funktioniert natürlich am besten, wenn es ruhiger zugeht, wenn er diese Rückfallbewegung auch kalkulierter machen kann. Und dann wird der Ball rausgespielt. Das hat jetzt auch in dieser Partie ganz gut funktioniert. Thiago hat sich wieder sehr stark hinten eingebunden, hat er auch Gübermann rausgelockt, was clever war, weil dadurch konnte Gnabry dann in den Rücken von Gübermann einrücken. Er hat also nicht erst unbedingt nur das 1 gegen 1 mit Brusinski gesucht, sondern Gnabry dann auch in dieser Halbraumposition, was ihm auch entgegenkommt, weil Gnabry ja auch bei Hoffenheim oftmals verkappter Stürmer war. Also er ist nicht unbedingt dieser ganz klassische Flügelläufer. Also ich sehe ihn zumindest nicht da, bei der Nationalmannschaft auch. Löw hat sich auch dafür entschieden, ihn als Neuner aufzustellen. Sagt einiges auch darüber aus, wie die Trainer ihn sehen. Mhm. Und Thiago hat dann dadurch Gnabry sehr gut eingebunden und auch Gübermann rausgelockt. Und das hat funktioniert. Bei den Bayern aktuell nicht nur aufgrund des Tores, sondern auch insgesamt. Wenn die Bayern und Thiago nicht hätten im Moment, sehe es düster aus. Also sie können sehr glücklich darüber sein, dass Thiago fit ist und dass er spielt und dass er den Aufbau so leitet, weil ansonsten würde es erhebliche Probleme geben, den Ball nach vorn zu bekommen. Die Innenverteidiger können ein bisschen was machen, aber du brauchst einen Mittelfeldspieler, der da viel auch an einleitenden Pässen spielt. Martinez ist es nicht, Thiago ist es und ohne ihn wäre es problematisch, sehr problematisch sogar.
Man muss allerdings auch mal Renato Sanchez loben, also sein Ballgewinn vor dem 2-1 von Thiago war dann sich ja spielentscheidend dann auch. Natürlich bringt Lewandowski die Flanke dann noch gut rein, aber es war Sanchez, der, weiß ich nicht, der wurde kurz vorher, glaube ich, eingewechselt, 5 Minuten und ja, leitet dann direkt das 2-1 ein. Das war schon stark.
Das ist, glaube ich, auch eines der Dinge, was Mainz 05 in positiver Sicht aus dieser Niederlage mitnehmen kann, dass sogar in Anführungszeichen der entscheidende Treffer aus einem individuellen Fehler von Niakate heraus passiert ist, der halt einfach passieren kann. Also so wie wir vorhin bei Zagadou, finde ich, schon zu Recht auch auf die Erfahrenheit oder noch fehlende Erfahrung dieses Spielers hingewiesen haben, so ist es ja hier bei Niakate auch. Und ansonsten hat Mainz eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert, wo mit ein bisschen Glück ja hinten raus sogar noch etwas passieren kann. Jetzt ist das immer so eine Sache mit den Statistiken, Sebastian, aber eine hat mich bei diesem Spiel nachhaltig beeindruckt, so nachhaltig, dass ich sie jetzt mit in die Sendung heben möchte, nämlich Mainz 05 hat nur 37% seiner Zweikämpfe gewonnen. Es gibt keinen einzigen Mainzer auf dem Platz, der eine positive Zweikampfbilanz hat. bewerte ich das über, wenn ich das jetzt hier zitiere? Ist das ein Hinweis auf die individuelle Klasse des FC Bayern oder haben da vielleicht auch die Abstände manchmal nicht gestimmt? Wie würdest du diese Statistik interpretieren?
Ich denke, da sollte man nicht zu viel Gedanken verschwenden. Ich habe gestern Abend dann nach dem Spiel von Leverkusen bei Werder mir auch die Zweikampfquoten angeschaut und ja, da war dann der beste Zweikämpfer auf Seiten von Werder Marco Friedle, weil ich kein gutes Spiel gemacht hat.
Und sehr gutes Gegenargument, ja.
Ja, auf der anderen Seite war Leon Bailey mit 71% gewonnen in Zweikämpfen dann der beste Zweikämpfer und auch er war wirklich nicht der beste, weil nicht der entscheidende Mann gestern. Von daher glaube ich nicht, dass man da zu viel rein interpretieren sollte. Also man kann auch mit wenig gewonnenen Zweikämpfen Spiele gewinnen und ja, deswegen, ich glaube, da gibt es gar nicht viel mehr zu sagen.
Nee. Man muss auch aufpassen bei diesen, also die Zweikampfstatistik ist mit die umstrittenste auch, weil immer fraglich ist, was als Zweikampf gewertet wird. Und was dann auch nicht gewertet wird. Das sind immer noch, trotzdem sitzen noch Menschen da und klicken, wenn was passiert. Ganz ist es ja nicht. Und genau, und also ich glaube, das sagen auch viele Trainer, dass quasi man muss nicht alle Zweikämpfe gewinnen, sondern immer nur die richtigen. Und man kann auch teilweise einen Zweikampf verlieren, aber den Gegner abdrängen. Manchmal ist es wichtiger, jemanden vorbeizulassen, aber in die zum Außenbahn zu drängen zum Beispiel. Deshalb bin ich da auch ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, das ist die einzige Statistik, die auch viele irgendwie eher umgehen mittlerweile.
Ja, das stimmt. Das ist auch eine deutsche Eigenschaft tatsächlich, dass wir die Zweikampfquoten, die werden ja sehr häufig auch in der laufenden Berichterstattung zitiert. Das findet man international fast gar nicht. Ich habe nur neulich mal ein Interview von Jerome Boateng, ich glaube im Sokrates-Magazin gelesen, haben sie ihn gefragt, was ist in wichtiger, Passquote oder Zweikampfquote? Und da kam wie aus der Pistole geschossen Zweikampfquote und da bin ich fast erschrocken, ehrlich gesagt. Ich dachte gerade, jemand wie Jerome Boateng, der ja auch viel für den Spielaufbau tut, guckt auf die Passquote. Ich dachte
immer, ja, aber vielleicht, ich glaube, bei Boateng, ich glaube, der hat vielleicht nicht unbedingt über Statistiken nachgedacht, sondern eher, was ist ihm wichtiger, einen Zweikampf zu gewinnen oder einen guten Pass zu spielen? Und da sieht er immer noch seine Hauptaufgabe, den ja, Zweikampf okay. zu gewinnen oder defensiv gut zu stehen und dann Pass ist sozusagen dann das Sahnehäubchen obendrauf.
Okay, diesen Punkt akzeptiere ich so. Wollen wir es jetzt auch nicht zu theoretisch hier verklingen lassen. Ich möchte noch kurz Hauke zitieren. Der hat unter mitmachen.rasen.de etwas zu Mainz 05 geschrieben. Ich zitiere ihn jetzt. Ich möchte etwas allgemeiner zu Mainz schreiben, da ich es sehr beeindruckend finde, was die Mannschaft um Sandro Schwarz momentan leistet, obwohl mich mit Mainz sonst keine Fansympathie oder Ähnliches verbindet. Er ist also weder verwandt noch verschwägert. Es gab im Sommer viele hochkarätige Abgänge. Mit René Adler fällt zudem ein Führungsspieler seit Anfang der Saison aus. Die Abgänge wurden versucht, mit jungen Spielern aus Frankreich, Spanien und den Niederlanden und aus der eigenen Jugend zu ersetzen und das ist aus seiner Perspektive heraus sehr gut gelungen. Er schreibt, durchschnittlich laufen, zählt man Baku und Burkhardt dazu, jedes Spiel 5,5 Neuzugänge auf. Nicht immer exakt so, das dürfte ein Schnitt sein, dass aus dieser Perspektive bisher nur gegen Leverkusen, Schalke, Gladbach und Bayern verloren wurde, die allesamt Anwärter auf die Champions-League-Plätze sind, bei Leverkusen reden wir gleich drüber, ist aller Ehren wert. Eigentlich war nur das Unentschieden gegen Aufsteiger Nürnberg, sonst Unentschieden gegen Wolfsburg und Hertha, ein Spiel, das sie auf dem Blatt Papier gewinnen müssten. Was Schwarz und sein junges Team momentan leisten, kann man daher nicht genug, nicht zu hoch einschätzen, obwohl die Platzierung in der Tabelle natürlich einen anderen Eindruck vermittelt und dass daneben nicht nur defensiv gespielt, sondern auch ein anspruchsvolles Aufbau- und Ballbesitzspiel versucht wird, macht die Mainzer in dieser Saison noch sympathischer. Finde ich einen interessanten Einwurf und ordne dann auch den Tabellenplatz 12 ganz gut ein. Und wenn wir immer nur darüber sprechen, dass Mainz 05 nur 5 Tore erzielt hat nach 9 Spieltagen, dann fand ich diesen Kommentar auch nochmal als ganz guten Impuls, auch nochmal anders über Mainz 05 nachzudenken. Für die geht es jetzt weiter im DFB-Pokal beim FC Augsburg und dann empfängt man zu Hause Werder Bremen, haben wir im Intro durch Flo Kofeld schon gehört und der FC Bayern wird es dann in Rödinghausen antreten, dann gegen den SC Freiburg spielen und gegen AEK Athen. Das sind die nächsten 3 Spiele für München. Und damit würde ich sagen, widmen wir uns so langsam unserem Schwerpunkt dieser Sendung und kommen damit auch zu einem der Aufregerspiele dieses 9. Bundesligaspieltags. Da ist der Schwerpunkt mal wieder ganz gut uns in die Hände gefallen. Ja, was war denn da los, Sebastian? Werder stellt die Abwehr wegen des Ausfalls von Moisander um und kassiert schon in der ersten Halbzeit 3 Gegentore. Kurz sah es dann nach einem Comeback aus, bevor Leverkusen auf das 2:3 von Osako mit gleich nochmal 3 Treffern reagieren konnte. Und so steht dann am Ende ein 6:2 für Leverkusen. Und bevor wir über die länger sprechen, würde ich gerne mal gemeinsam mit dir und Konstantin auf Werder gucken. Wie würdest du denn deren Spiel einordnen? Auch vor dem Hintergrund, was Flo Kofeld im Intro gesagt hat.
Ja, also erstmal, ich war, denke ich mal, genauso überrascht wie ihr oder wie alle Zuschauer im Stadion oder vor dem Fernseher. Natürlich war der Moisander-Ausfall, denke ich mal, ja, entscheidend sogar tatsächlich für das Werder-Abwehrverhalten auch in der ersten Halbzeit oder auch in der zweiten dann gegen Ende. Kohfeldt hat er ja umgestellt und ebenso wie Herrlich sich mit einem neuen System dann probiert. Mhm. Und ja, was dann bei Leverkusen, sag ich mal, gut funktioniert hat, war dann bei Werder eher das Gegenteil der Fall. Und so konnte halt Leverkusen seine Klasse im Umschaltspiel unter Beweis stellen und ist dann auch, denke ich mal, mit etwas Glück, aber auch, ja, weil sie halt kaltschnäuziger waren vorne, zur Halbzeit schon mit 13-0 in Führung gewesen. Und das war dann im Endeffekt entscheidend dann, dass Leverkusen den Sieg eingefahren hat in Bremen.
Wie haben dir die Reaktion von Werder Bremen auf den Rückstand gefallen? Also, dass dann Kohfeldt zur zweiten Halbzeit umgestellt hat, mit Pizarro jemanden gebracht hat, Friedl, der etwas unglücklich agiert hat, rausgenommen hat. Er hat dann danach gesagt, er hat gehofft, dass man irgendwie das 1-3 schießen, dann das Stadion nochmal kommt. Und genauso ist es dann auch geschehen. Nach dem 2-3 sah es kurzzeitig so aus, als ob Werder da tatsächlich nochmal rankommen könnte und ausgleichen könnte. Waren das für dich sinnvolle Umstellungen? Warum hat es dann aber trotzdem eigentlich zu fast gleichen Gegentreffern geführt wie mit der Fünferkette?
Also ich glaube, die Umstellungen waren auf jeden Fall richtig und wichtig. Also Friedl war in der ersten Halbzeit klar ein Schwachpunkt, den Leverkusen dann auch immer wieder attackiert hat, über die Bellarabi-Seite dann. Und dass dann für ihn ein Stürmer gebracht wurde in Pizarro, war, denke ich mal, die einzig logische Schlussfolgerung. Ja, Bremen kam dann nochmal ran und wir haben uns dann alle auch ein bisschen auf der Pressetribüne unglaublich angeschaut, als dann der Anschlusstreffer fiel und dann das 2-3 direkt darauf von Osako. Bayer ist dann auch wirklich ein bisschen geschwommen und ja, ich sag mal, es gab schon Spiele wie eben das gegen Dortmund, wo Leverkusen dann völlig eingebrochen ist und es hatte sich so ein bisschen, also auch so angefühlt gestern Abend, dass es wieder passieren könnte. Dass dann Havertz dann das 4-2 erzielt hat, war dann, ja, ich denke mal, Balsam auf die Seelen der Bayer-Anhänger und auch die von Heiko Herrlich, weil es hätte passieren können, dass Bremen das Spiel komplett dreht, allerdings standen sie einfach hinten dann zu offen. Vielleicht wollten sie ein bisschen zu viel, direkt zu viel nach dem 2-3 und haben sich da ein bisschen überrumpeln lassen. Allerdings war der Treffer von Havertz dann natürlich auch seiner individuellen Klasse geschuldet, wie er den Ball dann über Pavlenka hebt. Das war schon, ja, großes Kino.
Absolut, das war sowieso interessant zu sehen, wie häufig da Leverkusen in 1-gegen-1-Situationen mit dem Torhüter Pavlenka gekommen ist und wie zum Beispiel an Karim Bellarabi direkt gelernt hat aus dem einen Fehlschuss, den er hatte, den zweiten hat er dann einfach nur per Lupfer aufs Tor platziert und mit nur jetzt in großen Anführungszeichen versehen war, nicht so einfach, richtig stark. Und Konsti, zu den Toren von Leverkusen gehört aber neben dem Abschluss immer auch die Entstehung. Und da fand ich, dass man zwei Dinge gesehen hat. Zum einen, schon gerade angedeutet und bei 6 Gegentreffern klar, bei Werder hat die Balance zwischen offensivem Rausrücken und defensivem sich hinter dem Ball und die Linien geschlossen halten, das hat nicht gestimmt. Und auf der anderen Seite hat aber Leverkusen diese Umschaltsituation auch mit fast chirurgischer Präzision ausgespielt, wie ich finde.
Ja, auf alle Fälle. Friedl sah auch deshalb so schlecht aus, weil Kohfeldt sich vercoacht hat. Ganz klar. Also, meine, er hat auf 5 oder auf 3 Kette umgestellt. Und Augustinsson und Gebre Selassie haben de facto an der Abseitslinie gespielt, ganz vorn. Also hat man wirklich mit einer Dreierkette gespielt. Friedl war allein gegen Bellarabi. Es gab eine 1-gegen-1-Situation oder es gab eine 3-gegen-3-Situation. Immer wieder in diesen Umschaltsituationen. Die drei Leverkusener Angreifer gegen die Dreierkette von Werder. In mehreren Umschaltsituationen, teilweise sind dann Tore daraus entstanden, teilweise wurden auch die Chancen vergeben, war Bellarabi im Rücken von Augustinsson. Beim ersten Tor war sogar Werder relativ geordnet, aber Augustinsson ist trotzdem 2-3 Meter rausgerückt und ja. Bellarabi stand in seinem Rücken. Und in anderen Situationen war Augustinsson, wie gesagt, ich meine, kein Vorwurf gegen ihn, das war die Anweisung. Und er hat ja auch in der Offensive einige Aktionen in der ersten Halbzeit gehabt, weil er oftmals ballfern stand, weiß es eingerückt, Augustinsson hat dann außen den Verlagerungsball bekommen. aber er war eben auch oftmals dann ganz weit vorn und 30 Meter hinter ihm war Bellarabi, der dann mit Tempo auf Friedl zugehen konnte. Genauso wie eben auch Brandt gegen Veljkovic Situation hatte. Wobei wirklich auch diese linke Seite von Werder sehr stark attackiert wurde. Moisander hätte hier und da sicherlich die eine oder andere Situation mit seinem Können im 1 gegen 1 eventuell bereinigen können. Aber auch Moisander im Laufduell mit Bellarabi, der auf ihn zukommt, das wird auch kompliziert, das dann noch zu stoppen. Also es war wirklich ein taktisches Problem. Und in der zweiten Halbzeit, richtig, Kofeld stellt um. Er hätte in meinen Augen schon nach 30 Minuten umstellen müssen und nicht erst nach 45. Aber das ist natürlich im Nachhinein immer leichter gesagt. Aber er stellt dann ja um auf Viererkette. Und Augustinsson und Gebre Selassie spielen dann defensiver, also wie klassischer Außenverteidiger. Das war der richtige Schachzug. Aber Herrlich reagiert ja auch brillant. Erst Wendell und Weiser, die sehr stark attackieren, weil auf einmal eine Überzahlsituation auf den Außenbahnen entsteht. Weiser und Bellarabi gegen Augustinsson, Wendell und Brandt gegen Gebre Selassie. Ja. Also super gespielt für die ersten paar Minuten. Und dann wird nochmal umgestellt. Und dann spielen Havertz und Brandt die linke Seite und Volland und Bellarabi die rechte Seite. Dann spielt Leverkusen zwischenzeitlich ohne Mittelstürmer, aber mit Doppelung auf den Außenbahnen. Und drängen immer wieder dann mit Tempo in die Mitte ein. Und Werder hat nichts mehr darauf antworten können. Langkamp, jemand, der Bindung braucht zum Gegenspieler, hatte eben keinen Gegenspieler, weil sich Leverkusen aus dem Zentrum zurückzieht. Und der ist damit dann komplett überfordert und kriegt dann eben auch in den Aktionen dann immer wieder Probleme, weil dann Leverkusen mit Dynamik einrücken ins Zentrum. Also herrlich brillant gemacht von ihm. Muss man ehrlicherweise sagen, hat sehr gut reagiert in der zweiten Halbzeit, sogar zweimal. Und deshalb bei aller Kritik, die er einstecken musste, zu Recht auch. Es gab einige Partien, in denen er zu verhalten war oder auch den falschen Ansatz gewählt hat. In der Partie hat er alles richtig gemacht und ich meine, Leverkusen hat einen der besten Kader hinter Bayern und Dortmund in der Liga. Da wünscht man sich natürlich auch, dass solche Spieler wie Havertz und Brandt und Volland dann zur Geltung kommen. In der Partie hat es funktioniert.
Jetzt ist das ein Adjektiv, Sebastian, was man nicht allzu häufig gehört hat im Zusammenhang mit Heiko Herrlich in den letzten Wochen. Brillant hat Konstantin das genannt. Würdest du bei der Einschätzung mitgehen und wie ordnest du diesen Sieg in den bisherigen und den zukünftigen Saisonverlauf ein?
Also Rudi Völler hat sich nach der Partie auch nochmal hingestellt und nachdem Herrlich dann im Sky-Interview dann ein bisschen angegangen wurde nochmal und gefragt wurde nach seiner Zukunft nochmal hingestellt und gesagt hat, Heiko, du hast es gut gemacht und vor allem taktisch dann auch ein überragendes Spiel gemacht. Also Zitat Rudi. Und ich denke, damit hat er recht, weil Herrlich hat gestern den richtigen Ansatz gewählt gegen diese Bremer. Auch wenn Leverkusen Bremen anders erwartet hätte, haben sie sich halt auch diese taktischen Anpassungen während des Spiels, die Herrlich gestern vorgenommen hat, das war auch schon in der vergangenen Saison natürlich ein Punkt, weshalb Leverkusen zeitweise richtig guten Fußball gespielt hat, weil Herrlich halt immer diese In-Game Anpassungen richtigerweise gewählt hat. Und gestern war es halt wieder der Fall. Jetzt mit Blick auf die kommende Saison, wolltest du noch wissen, ne?
Ja, also jetzt nicht die kommende, sondern was jetzt noch kommt.
Die kommen.
Genau, Spiele, jetzt musst du Nostradamus spielen, für mich.
Also gestern hat dieses Umschaltspiel, was Leverkusen auch sonst ausgezeichnet hat, hervorragend funktioniert. Allerdings war es jetzt, wenn man ehrlich ist, in dieser Saison das erste Mal der Fall, dass es so funktioniert hat. Vielleicht noch die ersten 60 Minuten gegen Dortmund war so ein bisschen das, wofür Bayer Leverkusen steht, wofür man Bayer auch gefürchtet hat in der vergangenen Saison, beziehungsweise zu Beginn der vergangenen Saison. Allerdings muss man jetzt auch sagen, es war jetzt, wenn man wirklich so ein bisschen das dreckige Geheimnis bei Bayer, das war halt in diesem Jahr vielleicht das dritte, vierte, fünfte Spiel, wo Leverkusen wirklich komplett überzeugt hat. Da war dann, ich kann mich an dieses 4-1 in Leipzig im April erinnern, danach gab es einen 4-1 Heimsieg gegen Frankfurt, der auch deutlich und klar war. Allerdings fehlt halt nach wie vor, und das ist so ein bisschen dieses Wort, was die ganze Zeit irgendwie über Leverkusen kreist, also diese Konstanz, die Mannschaft kriegt es einfach nicht rein. Und deswegen ist es da wahnsinnig schwer, irgendwie Prognosen abzugeben. Jetzt denkt man so, okay, sie haben sich gefunden und das war jetzt der Weckruf. Jetzt spielt man Mittwoch in Gladbach, was sicherlich auch alles andere als einfach wird. Denkt man nur ein bisschen an die vergangene Saison. Ja. Da waren die Spiele mit Gladbach auch immer besonders. Deswegen ist es wahnsinnig schwer, da irgendwie eine Prognose abzugeben. Spielt die Mannschaft so wie gestern, dann ist Leverkusen tatsächlich eines der besten Teams in der Liga. Allerdings müssen sie erst noch den Beweis antreten, dass sie es halt können, dass sie mal mehrere Spiele in Folge solche Leistungen abrufen. Julian Brandt hat dann gestern nach dem Spiel auch gesagt, also dass es ihm auch wirklich wortwörtlich auf den Sack geht, dass Leverkusen maximal alle 6 bis 8 Wochen das volle Potenzial ausschöpft. Und das ist dann auch so ein bisschen ja der Grund dafür, weshalb Leverkusen aktuell nur da steht, wo sie gerade stehen, nämlich auf dem 12. Platz jetzt.
Was Max eigentlich wissen wollte, war, ob Ralf Hasenhüttl im Bayer Leverkusen Sweatshirt Weihnachten feiern.
Bitte, Konstantin, du weißt, dass ich solche Fragen nicht stelle.
Also,
bitte.
Ach so, also, sorry, das war dann meine Frage, habe ich euch nicht gedacht. Schick mir nochmal das Skript, bitte.
Also, Rudi hat sich ja auch gestern nochmal ganz, ganz klar dazu geäußert und hat gesagt, definitiv nicht, es gibt keinen Trainerwechsel in Leverkusen. Allerdings, was er dann auch noch gesagt hat, ist, wir sind ja nicht bescheuert. Natürlich hätte man sich auch in den vergangenen Wochen unterhalten und geschaut, wie es weitergehe. Und dass dann über potenzielle Alternativen gesprochen wurde, ich denke mal, es sollte allen klar sein, weil alles andere wäre natürlich auch unprofessionell. Und dass man damit natürlich nicht an die Öffentlichkeit geht und das herausposaunt, sollte eigentlich auch klar sein. Deswegen, ich denke jetzt, Heiko Herrlich ist in Leverkusen noch nicht über den Berg, wenn man es so sagen will. Er wird zeigen müssen, dass sein Team wirklich auf Dauer in der Lage ist, solche Leistungen wie in Bremen zu zeigen. Und ich denke aber, jetzt hat er sich zumindest wieder ein bisschen Spielraum verschafft durch diesen wirklich überraschenden 6-2-Erfolg. Weil man muss auch sagen, in den vergangenen Wochen gab es irgendwie keine Anzeichen dafür, dass Leverkusen so ein Spiel zeigen kann. Also normalerweise gab es ja schon viele Spiele, wo man gedacht hat, okay, das muss jetzt ein Weckruf gewesen sein. Lars Bender hat nach der Niederlage in München gesagt, dass sich das Team noch im Urlaub befinde und selbst Wochen danach, dann mit Spielen wie den 2-2 in Hannover, was natürlich viel zu wenig ist, dann für Leverkusen ist dann mit dem Anspruch gestartet, ist, in die Champions League zu kommen. Vielleicht war es jetzt dieses Spiel, das Leverkusen dann gebraucht hat, um die Kurve zu bekommen.
Ja, aber wenn ich mir angucke, was jetzt das war, was bei Leverkusen in diesem Spiel funktioniert hat, dann war es ja eine grundsätzlich defensivere Ausrichtung, also ebenfalls auch mit einer Fünferkette gegen den Ball und mit dem Lauern auf Ballgewinne. Heiko Herrlich hat nach dem Spiel gesagt, man wollte den Ball in bestimmten Zonen erobern und dann umschalten. Ich denke, die Zonen hat man eigentlich auch ganz gut erkannt. Das war so der Aufbau über den Achterraum oder den Flügel, weil da Werder auch gerne hinspielt. Gerade Davy Klaassen hatte in dem Spiel 25 Ballverluste. Das ist, ich habe es jetzt nicht mehr für jedes Spiel nachgeguckt, aber das dürfte absoluter Topwert im Negativen in dieser bisherigen Saison sein. Und dann hat das mit dem Umschaltspiel ja super funktioniert. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, wenn ich quasi mich mal löse von diesem Sonderereignis 6-2, so schön und wichtig es jetzt auch in der Tabelle für Leverkusen war. Ist das ein Fußball, der auf Dauer zu Leverkusen passt? Klar kann man super umschalten, aber es gibt ja auch genügend Gegner, die gerade nach Leverkusen fahren und sagen, ja, dankeschön, wir warten hier hinten auf euch, jetzt macht mal.
Ja, das ist ja auch genau das Problem, das Bayer Leverkusen hat oder hatte jetzt in den vergangenen Wochen nach dem Saisonstart. Also sie würden halt lieben gern immer dieses Umschaltspiel probieren, wenn der Gegner es halt so anbietet wie Werder gestern Abend, dann ist es halt Leverkusen, das Danke sagt und über die schnellen Außen dann zum Torerfolg kommt. Sie werden halt zeigen müssen, dass sie es schaffen können, auch gegen Gegner ihre Qualitäten auszuspielen, vielleicht auch in Spielen, wo sie halt mal mehr Ballbesitz haben. Gestern waren es dann auch zum Beispiel nur 42% am Ende. Ich glaube, Werder war in der ersten Halbzeit sogar mit 64% Ballbesitz noch deutlich überlegener, deutlich mehr am Ball. Und ja, darauf wird es halt ankommen, dass Herrlich seinen Spielern dann auch Lösungsmittel mit in die Hand gibt, wie man dann halt auch anders, wenn halt dieses Konterspiel nicht funktioniert, anders zu Erfolg kommt.
Was glaubst du denn, welchen Fußball sich Kaderplaner Jonas Bold und dann auch Rudi Völler für Leverkusen bei der Kaderzusammenstellung gewünscht hätten? Ist das schon das, was wir jetzt sehen? Also jetzt auch mal losgelöst von den Ergebnissen. Klar, dass das jetzt Tabellenplatz 13 schlecht ist nach 9 Spieltagen, das ist völlig klar. Aber nee, Moment, da habe ich sogar noch nicht mal aktualisiert. 12. Genau, Tabellenplatz 12. Guck mal, da sieht man genau, wann ich zuletzt hier die Tabelle aufgerufen habe. Also ich entschuldige mich natürlich, Tabellenplatz 12. trotzdem noch nicht so arg viel besser geworden. Jetzt hat man im Sommer ja den Kader nach den eigenen und den Vorstellungen des Trainers gebaut. Was glaubst du, was da die Herangehensweise war? Was will Leverkusen eigentlich spielen? Denn ehrlich gesagt ist mir das immer schon ein bisschen unklar über die letzten Spielzeiten hinweg.
Ich denke, sie wollen dieses schnelle Umschaltspiel wie gestern in Bremen, das wollen sie auch spielen. Dafür haben sie natürlich auch die passenden Leute. Sie haben schnelle Außen, sie haben Karim Bellarabi, der gestern wieder mal gezeigt hat, also mit Ball wahnsinnig schnell. Wir haben Leon Bailey, der zwar in dieser Saison noch absolut nicht in Form ist, aber auch mit Ball und wenn er Tempo hat und Platz, wahnsinnig gefährlich ist. Ich denke, dieses Spiel wollen sie spielen. Nur bei der Kaderzusammenstellung, was ich Leverkusen ankreiden muss, ist, dass ich vielleicht gerade auf den Außenverteidigerpositionen einfach zu wenig Alternativen haben. Also links gibt's Wendell und dahinter gibt's eigentlich niemanden, der wirklich links außen verteidigen kann. Vielleicht mit Absprüchen noch Retzos, der jetzt auch langsam wieder zurückkommt, dann jetzt bei zur Not, aber er ist auch eigentlich ein Innenverteidiger. Auf der anderen Seite wurde halt Mitchell Weiser geholt, der ich sag mal, bislang wenig gute Auftritte unter dem Bayerkreuz gezeigt hat. Und das so ein bisschen der Knackpunkt auch. Also es ist ja nicht
vor
so,
dass Henrichs ja auch noch abgegeben an Monaco.
Genau, Henrichs wurde abgegeben. Allerdings muss man da den Bayer-Verantwortlichen auch zugutehalten, dass Henrichs auch wirklich, wirklich weg wollte. Der war ja schon ein halbes Jahr vorher mit einem Bein in Leipzig. Und deswegen glaube ich nicht, dass es mit Henrichs großartig anders gelaufen wäre. Aber der späte Zeitpunkt des Wechsels von Henrichs hat natürlich dazu geführt, dass dann die Alternativen auf dem Markt nicht wirklich vorhanden waren. Gleiches galt ja auch ein bisschen für den Sturm. Da wollte Herrlich unbedingt noch einen kopfballstarken Stürmer holen. Mhm. Und sie haben dann Isaac Kiese-Thelin verpflichtet, der allerdings bis jetzt auch noch nicht richtig in Fahrt gekommen ist und noch den Beweis antreten muss, dass er Leverkusen wirklich weiterhelfen kann. Andererseits muss man auch sagen, dass Leverkusen natürlich ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Charles Arangues ist unheimlich wichtig fürs Team. Ja. Der fehlt im Prinzip schon seit dem Start der Vorbereitung. Ist jetzt auch langsam wieder auf dem Weg zurück ins Mannschaftstraining. Hat jetzt ein paar Mal schon trainiert. Allerdings wird es bei ihm auch noch ein, zwei, drei Wochen dauern, bis er wahrscheinlich wieder mitspielen kann. Und dadurch, dass Julian Baumgartlinger auch noch ausgefallen ist, fehlten Herrlich auch so ein bisschen die Alternativen für die Sechs, die natürlich in der Zentrale dann entscheidende Positionen sind. Da durfte dann jetzt Dominic Kohr in den letzten Wochen vermehrt ran, mit ihm dann Lars Bender. Es war halt so ein bisschen der Fall, dass Leverkusen eigentlich keine großen Optionen hatte, irgendwie zu wechseln. Die Startformation war eigentlich, also wirkte zumindest wie in Stein gemeißelt. Ja. Paulinho, der ja auch für viel Geld vor der Saison geholt wurde, ist bis jetzt auch noch nicht richtig zum Zug gekommen. Da fehlt ihm anscheinend auch noch ein bisschen was, um in der Bundesliga richtig Fuß zu fassen. Ja, und so war es dann halt, dass die Mannschaft dann auch zum Teil ein bisschen zu abhängig war, auch von den Leistungen von Kai Havertz, der dann mit 19 Jahren schon die Werkself zu Beginn der Saison das ein oder andere Mal retten musste.
Ja.
Und wenn dann auch noch einige Spieler dann weit weg von ihrer Topform sind, wie halt ein Leon Bailey, wie ein Julian Brandt, wie ein Kevin Volland, dann ist es halt so, dass solche Ergebnisse rauskommen, wie sie in den ersten Partien entstanden sind.
Und das alles sind ja jetzt eher Bereiche, die weniger mit Heiko Herrlich zu tun haben, sondern eher mit der Zusammenstellung des Kaders. Erwartest du da eine Reaktion? Wie selbstkritisch ist man da in Leverkusen? Denn nach außen hin ist Leverkusen dominiert von der Kommunikationsart von Rudi Völler, der dann halt in, so wie wir ihn bisher kennengelernt haben, aufbrausend, gerne auch immer ein bisschen herablassen, wenn es eine weibliche Moderatorin ist, die ihm eine Frage stellt. Und das dominiert die Diskussion rund um Leverkusen und dann gehört es zu unserer Berichterstattung im Jahr 2018, dass viel über Köpfe geredet wird. Also muss Heiko Herrlich jetzt gehen oder muss er nicht gehen? Sieht denn die Führungsetage in Leverkusen, diese Punkte, die du angesprochen hast, so auch? Oder argumentiert man da eher in die Richtung, die man wieder nicht beeinflussen kann, also Verletzungen? Ich meine, klar hilft es auch nicht, wenn die Bender-Zwillinge, immer fällt einer von beiden aus, auch diesmal musste wieder Lars ausgewechselt werden in einer Phase, wo man ihn sicher sonst noch nicht rausgenommen hätte. Wie selbstkritisch ist man da in Leverkusen?
Also in Leverkusen hält man nicht davon, im Winter eigentlich Spieler zu verpflichten. Jonas Bold, der lange Jahre Manager der Werkself war und jetzt zum Sportdirektor aufgestiegen ist, betont eigentlich immer wieder, dass im Winter es eigentlich nicht viel bringt, Spieler zu verpflichten. Allerdings sollten sie in Leverkusen doch mal vielleicht drüber nachdenken, jetzt in der Pause, die dann ansteht, nochmal nachzulegen. Gerade auch, wenn man denn womöglich in der Europa League überwintert, im DFB-Pokal vielleicht sogar noch drin ist, noch dabei ist, dass dann auf den vakanten Positionen dann halt, wie halt auf den Außenverteidigerpositionen vielleicht sogar noch im Sturm nochmal nachlegt. Ja, man muss Herrlich zugutehalten, dass er diese fehlenden Plätze im Kader, sag ich mal, nicht als Anlass nimmt, um die Ergebnisse, die seine Mannschaft dann bislang geholt hat, damit zu rechtfertigen. Mhm. Allerdings sagt auch er zu Recht, was soll ich machen, Wendell muss halt im Prinzip immer spielen, weil es dafür halt keine wirkliche Alternative gibt. Gleiches dann für Weiser. Wenn jetzt die Verletzten zurückkommen, kann er schon mal anders aussehen, dann hat er ein bisschen mehr Optionen. Allerdings sind die Verletzungen doch schon der Hauptgrund, den man in Leverkusen anführt, wenn man sagt, das lief bislang wenig gut.
Also nicht so wirklich viel Selbstkritik, weil ich meine, wir bewerten jetzt halt den 9. Spieltag und die aktuelle Tabellenkonstellation und wie die bisherigen 9 Spiele liefen, aber alle Vereinsmitarbeiter, die nicht im Trainerteam mit drin sind, die müssen ja größer und längerfristiger denken. Und da frage ich mich schon, was so die Perspektive von Leverkusen ist, eben in der Art und Weise, wie man Fußball spielen will und wie man seinen Kader zusammenstellt. Ich habe die Transferperiode hinführend zur letzten Saison nicht verstanden. Kann man alles sehr gut nachhören in der damaligen Saisonvorschau, wo ich dann Leverkusen auch auf Platz 15 getippt habe. Da wurde ich natürlich in grotesker Art und Weise eines Besseren belehrt. Kann man jetzt sagen, überhaupt gar keine Ahnung. Stimmt das wahrscheinlich in dem Fall auch. Aber auch da habe ich schon nicht verstanden, dass mit Çalhanoğlu zum Beispiel Spieler, klar, wollte vielleicht auch weg, aber dass da spielstarke Spieler gegangen sind, die auch eine gewisse Führungspersönlichkeit auf dem Platz darstellen können an guten Tagen und dafür Spieler geholt wurden, die meiner Meinung nach zwar immer Potenzial haben nach oben, das ist auch das, was Leverkusen immer schon ausgezeichnet hat, aber mir fehlen neben den Bender-Zwillingen und einem Aranguiz, der aber eben auch, weiß nicht, wie viele Spiele er jetzt wirklich gemacht hat in den Jahren, in denen er bei Leverkusen ist, fehlt mir so ein bisschen auch die Führung und auch die Mentalität. Also, dass diese Konstanz nicht da ist, das finde ich, kann man jetzt auch ein bisschen an Punkten aufhängen, wie wir sie bei Borussia Dortmund in der letzten Saison auch festgemacht haben. Und die haben da ja zum Beispiel reagiert, haben es geschafft, natürlich mit Einsatz von viel Geld, Spieler zu holen, die sowohl fußballerische Klasse haben, als auch eine gewisse Mentalität mitbringen, dass man nach 0:2 nicht zusammenbricht oder auch mal ein 3:2 dreckig über die Zeit bringt.
Ja, also ich pflichte dir da absolut bei. Also man wünscht sich schon das ein oder andere Mal, dass dann nochmal vielleicht anstatt eines jungen Spielers, eines talentierten Spielers, nochmal eine ordnende Hand irgendwie auf dem Platz ist. So, natürlich hatte man sich von Leverkusen erhofft dann, dass Lukas Radetzky auch so einer sein kann, der natürlich ein Mentalitätsspieler auch ist, der dann auch mal auf den Tisch schauen kann. Und Sven Bender ist ja eigentlich auch einer, dem diese Rolle dann irgendwie wie maßgeschneidert für ihn ist, der dann den Abwehrchef jetzt seit anderthalb Jahren gibt. Allerdings ist es dann vielleicht im Endeffekt ein bisschen zu wenig, weil man hat dann halt vor allem vorne natürlich Spieler, die dann auch mal offen Frust zeigen, wenn es dann nicht läuft. Wenn Leon Bailey dann zum Beispiel einmal eben nicht der Mann ist, der dann für die Entscheidung sorgt, dann sieht man ihn das dann halt auf dem Platz auch an. Und gestern war halt die Körpersprache bei allen so, dass man halt gesehen hat, Leverkusen will heute, sie wollen unbedingt gewinnen und dann haben sie halt ihre Qualitäten auch ausgespielt. Allerdings ist es halt viel zu oft der Fall gewesen, dass das nicht so war, dass wenn es dann mal nicht läuft, keiner irgendwie auf dem Platz war, der dann wirklich wirklich nochmal lautstark auch die Mitspieler dann aufgefordert hat, mal doch bitte schön ein bisschen mehr Gas zu geben. Lars Bender ist als Kapitän natürlich auch ein enorm wichtiger Spieler, allerdings hat er auch bis jetzt noch nicht seine beste Saison gespielt. Gleiches gilt dann auch für seinen Bruder in der Innenverteidigung. Also ich pflichte dir auf jeden Fall bei, wenn du sagst, dass vielleicht der eine oder andere Führungsspieler noch fehlt. Und im Sommer wurden jetzt natürlich eben nicht diese Führungsspieler verpflichtet, sondern man hat halt Paulinho ein riesiges Talent geholt, dem aber, wie schon vorhin erwähnt, offensichtlich noch etwas fehlt, um dann wirklich in der Bundesliga spielen zu können. Mitchell Weiser ist zwar erfahren, aber auch noch relativ jung mit 24 und ansonsten Ansonsten kam dann natürlich nicht viel. Und vielleicht ist das ein Punkt, den man dann in Leverkusen angehen muss, ob dann jetzt schon im Winter oder spätestens dann im nächsten Sommer.
Ja, gut, im Winter haben wir ja schon gehört, wohl wollen sie nicht so gerne, sind sie auch gar nicht so alleine mit, sagen einige Manager, dass im Winter das dann gar nicht so viel bringt, muss jeder für sich entscheiden. Jetzt würde mich mal der Blick von Konstantin interessieren auf Leverkusen, wenn wir jetzt mal den größeren Rahmen aufmachen. Ich habe mal hier die Platzierungen rausgesucht seit 2012, Dritter, Vierter, Vierter, Dritter. Dann die Saison, in der Roger Schmidt gehen musste, 12. Tabellenplatz. Und in der letzten Saison erinnern wir uns natürlich dann 5. Tabellenplatz unter Heiko Herrlich. Konstantin, wie würdest du so die größere Entwicklung von Leverkusen einschätzen? Und wie bewertest du jetzt vielleicht auch im Nachgang die Jahre unter Roger Schmidt 2014 bis 2016?
Die Entwicklung ist, also fällt sich wie eine gerade Linie. Leichte Dellen, aber eigentlich ist es eine gerade Linie. Sicherlich gab es diese eine Saison unter Schmidt, die dann nach hinten losging, aber wenn man jetzt über die, also wenn die Entwicklung über viele Jahre hinweg betrachtet oder einige Jahre hinweg betrachtet, dann ist die sehr konstant. Leverkusen ist eben so eine Top-5-Mannschaft, auch von der Qualität des Kaders, das habe ich vorhin erwähnt. Ich schätze den Leverkusener Kader, trotz aller Schwächen, trotz allem, den Leverkusener Kader und vielleicht mit dem Wolfsburger, so, das ist so das Beste hinter Bayern und Dortmund, was man so finden kann, von der Gesamtqualität her. Einzelne Positionen sind eventuell nicht optimal besetzt, aber wenn man jetzt so diese 20, 25 Spieler anschaut, weil wenige Teams über, gerade auch in der Offensive, über diese Einzelspieler verfügen wie Leverkusen. Deshalb auch vor der Saison, ich glaube, haben viele gedacht, ja, Leverkusen könnte wieder Top 4, in den Top 4 landen, so wie eben auch in Jahren zuvor. Oder also wegen dem einen Platz hinterher, da wollen wir uns nicht streiten. Aber das ist an sich da, wo Leverkusen zu verorten ist. Man hat sich auch immer wieder Spieler abgeben müssen, weil die weg wollten, weil vielleicht dann doch irgendwie natürlich Leverkusen nicht der größte Verein ist und es dann immer noch mal die Stufe darüber gibt. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und damit lebt man, glaube ich, auch in Leverkusen ganz gut, weil man damit auch schon viel Erfahrung hat. Aber man konnte das auch insgesamt ganz gut kompensieren. Und hat immer wieder auch interessante Spieler nachgeholt und neu verpflichtet. Oftmals eben auch jüngere, talentierte Akteure. Ich denke, dass Paulinho jetzt der Nächste sein wird. Der ist jetzt noch nicht da, wo er vielleicht für die Startelf bereitsteht, aber das ist der Nächste in meinen Augen. Und dass Julian Brandt eventuell mal geht für viel Geld oder dass Kai Havertz in ein, zwei, drei Jahren für viel Geld von jemandem weggekauft wird, das ist, glaube ich, schon, das weiß jeder. Und Paulinho ist dann eventuell der Nächste. Und ich glaube auch Tinietwey, da habe ich auch nicht ganz abgeschrieben, dass aus dem noch viel mehr wird. Weil er auch eigentlich das Talent dazu hat. Aber eben, klar, viele Verletzungen etc. Und Leon Bailey auch jemand. Also ich glaube, um das Konto von Bayer Leverkusen braucht sich die Bayer-Führung keine Sorgen zu machen. Da werden immer wieder zweistellige Millionenbeiträge eingehen in den nächsten Jahren. Weil man auch irgendwie, also dieses Schicksal ja auch akzeptiert. Also das ist nicht das Problem. Schmidt selber als Trainer, das hast du noch angesprochen, der hat natürlich, klar, der hat die Entwicklung eingeleitet, dass man sehr stark auf Pressing- und Umschaltspiel setzt. Und Herrlich hat das ja auch mit Abstrichen weitergeführt. Letzte Saison gab es auch andere Situationen, in denen Leverkusen schon versucht, auch dominanter im Ballbesitzspiel zu sein. In dieser Saison wieder sehr starker Fokus auf Umschaltspiel. Das größte Problem für Leverkusen ist, dass eine Umschaltmannschaft nur funktionieren kann, wenn man eben wenig Gegentore kassiert. Weil man sich ansonsten immer in schwierige Situationen, also man kann ja nur, wenn der Gegner dann, weiß ich nicht, vorne, also führt zum Beispiel, dann lässt er sich auch nicht so leicht auskontern. Also viele Teams zumindest lassen sich da nicht mehr so leicht auskontern. Und wenn Leverkusen nicht den geeigneten Plan hat, um Balleroberungen zu leisten, also Fehlpässe zu provozieren beispielsweise, jetzt gegen Werder hat das gut funktioniert, man zieht sich zurück, bietet die Mitte an und dann Havertz und Bender schlagen zu. Und fangen Pässe auch der Bremer ab oder gehen in Zweikampf und gewinnen den Ball gegen Osako zum Beispiel, jetzt wie Dragovic vom 2:0. Aber wenn man da keinen Plan hat, und Herrlich hatte in meinen Augen nicht immer den Plan, Herrlich hatte nur so die große Überlegung, wir stehen relativ tief, pressen nicht sehr hoch und versuchen im Mittelfeld den Ball zu erobern. Wie das genau funktioniert, das war dann nicht immer ersichtlich und es war, glaube ich, auch nicht immer ganz klar für die Mannschaft, aber das wird schon funktionieren und mit Brandt und Bellarabi oder Bailey hat man die passenden Außenspieler, die dann einfach zünden und dann vorn reinstoßen. Klar, das ist logisch. Das Ausspielen dieser Umschaltsituation, das kann schon gut funktionieren, wobei da kann es allenfalls an der Chancenverwertung mangeln, jetzt auch Saisonauftakt gegen Mönchengladbach zum Beispiel war ein gutes Beispiel dafür.
Ja.
Hatte man Kontersituation, hat nur einfach dann die Chance nicht genutzt. Und klar, auf der Gegenseite, und da begann ja die Saison auch mit diesem mit dieser Partie gegen die Fohlen, auf der Gegenseite, das Verteidigungsverhalten war erschreckend. Und auch jetzt gegen Bremen
wieder. Schlechteste Abwehr mit 17 Gegentreffern jetzt nach 9 Spielen.
Genau, statistisch aber auch, also auch vom Auftreten her, also auch Zweikampfverhalten im letzten Drittel. Und jetzt kommen wir nicht unbedingt Zweikampfquote, aber einfach auch, dass teilweise keine Zweikämpfe geführt wurden im letzten Drittel, also im eigenen Defensivdrittel am Strafraum oder sogar im Strafraum. Das gibt es eigentlich nirgends. Also das ist irgendwie, das so funktioniert Fußball nicht. Und das war, ich meine, in dieser Partie jetzt gegen Bremen, Bremen kommt zurück, das Pizarro-Tor. Ja, da hat man auch, also das war auch schon wieder so Leverkusen-Verteidigung im Standgas und nicht unbedingt
im Vollgas. Ja, beziehungsweise eine vollkommen komische Staffelung. Also ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher Spieler, aber einer stand tief im 16er und wollte staffeln, alle anderen haben auf Abseits gespielt, ja, und dann kannst du halt deswegen dann einen Pass spielen, im Grunde auf den Elfmeterpunkt und da steht Claudio Pizarro frei, das sollte so nicht passieren, ja.
Das habe ich auch gemeint, also auch im letzten Drittel, da gab es auch Situationen in den vorherigen Spielen, da ist, ich will jetzt, weiß nicht mehr, wer es jetzt im Einzelfall war, es ist auch egal, ob das Tah, Dragovic, Bender oder sonst wer war. Da sind aber teilweise Verteidiger, die sind dann zurückgewichen und plötzlich standen die mit den Fersen an dem 5-Meter-Raum. So funktioniert es ja auch, also da hat man quasi den Gegner dann so vorrücken lassen, da ist man zurückgewichen dann auf einzelnen Situationen. Klar, dann dringt der Gegner ohne Probleme auch mal in den Strafraum ein, spielt Querpass, gibt vielleicht einen Abpraller, wie auch immer, gibt vielleicht noch eine unglückliche Situation beim Keeper, gab es ja diese Saison auch schon, auch als Radetzky verletzt war. Das kommt noch hinzu dann sicherlich, aber dieses Verteidigungsverhalten, das funktioniert nicht und die guten großen Umschaltmannschaften, die großen Pressing-Umschaltmannschaften in der Vergangenheit, in der Bundesliga auch, wenn man an Dortmund denkt oder auch an RB Leipzig in Hochphasen, die haben auch davon profitiert, dass sie in der Innenverteidigung, in der Endverteidigung sehr stabil standen und einfach auch hier und da mal eine Situation ausgebügelt haben und oftmals die Null halten konnten oder wenigstens nur ein Gegentor kassiert haben. Bei Leverkusen ist das eben nicht unbedingt der Fall, deshalb geht dieses ganze große Rezept im Moment nicht unbedingt auf. Da brauchst du schon so eine Mammut, auch so eine taktische Mammutleistung jetzt gegen Bremen, um dann 6-2 zu gewinnen. Da bin ich aber jetzt nicht unbedingt davon überzeugt, dass es in den nächsten Wochen genauso wieder stattfinden wird in dieser Phase. Und nehmen wir mal an, Herrlich muss gehen, weil doch wieder die nächsten Spiele verloren gehen. Ich meine, das war jetzt mal ein Ausreißer nach oben. Und Hasenhüttl kommt. Schmidt, Herrlich, Hasenhüttl. Also man sieht, es gibt eine gewisse Entwicklung da. Spielerisch wäre ja Hasenhüttl, würde sich dann gut integrieren. Auch. Also würde dann auch gewissermaßen also Roger Schmidt, Hasenhüttl, das passt ganz gut zusammen, so von der längerfristigen Entwicklung her, was die Spielweise betrifft. Das eventuell ist deshalb auch Hasenhüttl im Gespräch, weil er einer der besten Trainer ist, der auf dem Markt aktuell verfügbar wäre. Und wer aber auch ganz gut passen würde, von der Spielweise her. Und deshalb, ja, das ist so das im großen Kontext, was man vielleicht bei Leverkusen erkennen kann. Ansonsten, habe ich ja schon gesagt, also man ist eben eine Top-5-Mannschaft und sollte die auch bleiben. Also es wäre schon erschreckend, wenn man mit dem Kader irgendwie jetzt nur um Platz 10 mitspielen würde.
Ich denke noch, wenn ich noch was dazu sagen kann, also ich denke, Leverkusens Problem ist so ein bisschen, dass man über die Außen noch weiterhin zu anfällig ist. Also selbst sowohl Weiser als auch Wendell, denke ich mal, sind eher offensiv denkende Außen. Aber was in der Regel natürlich nicht schlimm ist. Allerdings sind sie dann, wenn es doch das eine oder andere Mal überspielt dann. Und sowohl Sven Bender als auch Jonathan Tah sind halt auch in dieser Saison noch nicht auf dem Niveau, das sie in der vergangenen Saison zeitweise sogar schon hatten. Jonathan Tah wurde von den Fans zum Spieler der Saison gewählt und davon ist er aktuell relativ weit entfernt.
An ihn habe ich vorhin auch gedacht, als wir über Führungsspieler gesprochen haben. Dachte ich mir, müsste das nicht so der nächste Schritt eigentlich sein?
Ja, also ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Also letzte Saison hat er wirklich überragend gespielt zum Teil und war da für sein junges Alter schon wahnsinnig abgeklärt und robust in den Zweikämpfen. Und ja, das ist halt in dieser Saison noch nicht der Fall. Und da führt dann halt eins zum anderen. Dann die Abstimmung stimmt noch nicht so richtig. Leverkusen wird sich auf jeden Fall in diesem Bereich steigern müssen, weil jetzt 17 Gegentore nach 9 Spielen, wie Lukas Radetzky dann gestern nach dem Spiel korrekterweise anmerkt, man wird nicht immer 6 Tore schießen. Deswegen müsste man auch mal ein Spiel 1-0.
Aus dem Fenster gelehnt.
Man müsste auch mal ein Spiel 1-0 gewinnen und ja, das ist dann so der nächste Schritt, den Bayer gehen muss, auf jeden Fall.
Also es wird definitiv interessant bleiben, auch mit Blick auf die kommenden Aufgaben im DFB-Pokal. Du hast es vorhin schon angesprochen, Sebastian, geht's jetzt dann nach Gladbach, dann zu Hause gegen Hoffenheim und Zürich, auswärts in Leipzig und dann ein Heimspiel gegen Stuttgart, was dann sehr wahrscheinlich schon gewonnen werden muss. Eigentlich egal, wie die Spiele vorher gegen sehr, sehr gute Gegner dann eigentlich so laufen werden. Das heißt, die Herdplatte in Leverkusen ist immer noch sehr, sehr heiß und wir werden gucken, wer da so seine Hand drauf hält und ob sich irgendwann jemand verbrennt. Für Werder geht es jetzt dann weiter in Lübeck gegen den SC Weiche Flensburg im DFB-Pokal und dann bei Mainz 05. Aber aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben das natürlich schon im Intro gehört. Von diesem Torespektakel, dem 6:2 von Leverkusen in Bremen, ist es ein ganz, ganz kurzer Weg zum 0:0 zwischen Rasenballsport Leipzig und dem FC Schalke 04, aber nur wenn wir das uhrzeittechnisch betrachten, denn das war das Spiel vor diesem 6:2. Die gute Nachricht vorweg, beide Teams haben kein Tor gefangen. Die schlechte Nachricht, das 0:0, Konstantin, war genau so, wie sich das Ergebnis anhört. 0 Schüsse aufs Tor durch Schalke, 2 Schüsse aufs Tor durch Leipzig, die Passquote Schalkes 53%. Domenico Tedesco hat aber dann danach gesagt, das wäre Teil des Plans gewesen und dementsprechend könne man sich an dieser Zahl nicht aufhängen. Wie fandest du denn den Offensivplan von Schalke, jetzt mal unabhängig von der Betrachtung dieser reinen einen statistischen Zahl?
Offensivplan von Schalke.
Ich hast du dazu Minuten was in deinen Notizen?
Ich habe in meinen Notizen, nein.
Ein Fragezeichen.
Ich habe in meinen Notizen, Schalke am gefährlichsten, wenn sie hochpressen, das ist alles. genau, das war Domenico Tedesco und Schalke aus der letzten Saison. Mhm. Aber in der letzten Saison hat man das Ding dann eventuell 1:0 gewonnen oder 2:1 oder sowas, weil da hat auch Schalke sehr häufig sich zurückgezogen, gelegentlich hochgepresst, aber meistens auch erst hinter der Mittellinie. Aber in der Vorsaison ging das oftmals noch gut, da gab es Umschaltsituationen mit Burgstaller häufig oder auch mit Caligiuri, der auch teilweise vorn mit reingestoßen ist dann. Da hat man diese Umschaltsituationen nutzen können. Diese Saison ist das nicht der Fall. Da funktioniert das, also da kommt man gar nicht in diese Umschaltsituation häufig oder man wird vom Gegenpressing des Gegners dann sofort wieder des Balles entledigt. Und das war in dem Fall auch sehr ersichtlich. Ich glaube, Rangnick ist auch reingegangen, hat auf Mittelfeldraute gestellt mit Demme, Ilsanker und Leimer. Klar sehe ich einerseits, ergeben sich ja durch Mannorientierungen im Zentrum. Er weiß, Demme, Ilsanker, Leimer, die sind zumindest athletisch fast allen überlegen, auf die man so treffen kann. Hm. Und im Gegenpressing eben auch brutal stark. Demme und Leimer auf den Achterpositionen, die können im Gegenpressing also so viel abräumen, das ist schon Wahnsinn. Und das ist ja auch ganz gut funktioniert gegen Schalke, deswegen war auch Leipzig immer wieder im Ballbesitz. Ich meine, Leipzig hat 70% Ballbesitz, fast 70% gehabt, weil die immer wieder den Ball direkt erobert haben und Schalke eben nicht zugelassen haben, dass Schalke nach Ballgewinnen ins Umschaltspiel kommt. Wie ich schon gerade angedeutet oder wie ich mir aufgeschrieben hatte, wenn Schalke hoch rausgerückt ist im 3-5-2 oder auch dann die, also Caligiuri und Mendy, wenn die rausgerückt sind und haben die Außenverteidiger der Leipziger bedrängt, dann gab es hier und da Szenen, in denen man sehen konnte, dass Schalke eventuell eine Chance hat, hohe Ballgewinne zu erzielen, wo dann natürlich auch das Umschaltspiel leichter ist. Aber in dem Moment, wo man sich zurückgezogen hat und hinter den Leipziger und hinter der Leipziger Raute stand, da war es eigentlich fast unmöglich für McKennie oder Bender-Lepp dann in einer Weise nach vorn zu kommen. Das hat einfach nicht funktioniert. Hm. Und deshalb blieb es dann auch.
Deswegen konnte man ja auch die zweiten Bälle nicht erreichen.
Genau, von Schalke so ein schwacher Offensivauftritt, ja.
Ja, genau. Wenn der Plan war, hohe, lange Bälle zu spielen, also 88 von 319 Pässen waren lange Bälle. Allein Nübel, Stamboli, Sané und Nastasic haben 44 lange Pässe geschlagen. Das war im Grunde jeder Dritte. Wenn der Plan war, auf die zweiten Bälle zu gehen, dann hat mich eben gewundert, wie dann McKennie, Bentaleb, Serdar sich positioniert hatten, denn es gab ganz, ganz selten die Möglichkeit, überhaupt mal einen zweiten Ball zu gewinnen und ich finde, das ist dann schon auch ein Punkt, den man dann auch Domenico Tedesco an der Stelle entgegenhalten könnte, dass das ja ein völlig legitimes Mittel ist, mit langen Bällen zu spielen und auch völlig richtig zu erkennen, dass man gegen Leipzig nicht den Ball verlieren möchte im Aufbauspiel. Kann man Grüße nach Nürnberg, die hat er an der Stelle auch selbst gegrüßt, das ist ja schon völlig legitim. Aber dann muss ich ja auch meine Spieler in die Position bringen, dass sie diesen zweiten Ball gewinnen können. Und meinem Seheindruck nach war das viel zu oft so, dass das einzelne isolierte Kopfballduelle waren, wo dann Leipzig eindeutig in der personellen Überzahl war.
Personell und auch athletisch, also Kopfballduelle gegen Upamecano sollte man direkt abhaken. Und dann eben die zweiten Bälle springen ja dann in den Sechserraum rein, da stehen dann Demme, Ilsanke und Leimer, also eine lebende Zweikampfmaschine. Und ja. dass die natürlich, deswegen habe ich ja gemeint, also Rangnick hat das schon erwartet und hat auch da genauso umgestellt, hat genauso aufgestellt. Dadurch konnte er dann auch seine besten Zweikämpfer Mittelfeld gegen McKennie und Serda stellen, gegen die eigentlich die zweiten Bälle auffangen müssten. Und wusste natürlich, dass seine Spieler in der Regel in 90-95% der Fälle werden sie diese Bälle dann gewinnen und den Ball wieder sichern und wieder von hinten aufbauen können. Oder im besten Fall sogar selbst ins Umschaltspiel gelangen, was hier und da funktioniert hat. Leipzig hat ja an sich, ich finde, klar, es ist 0-0 ausgegangen, zwar ist das zweite 0-0 in der Bundesliga, aber an sich Leipzig kann aus dieser Partie auch viel Gutes mitnehmen. In den vergangenen Wochen hat es Rangnick schon verstanden, nach dieser holprigen Anfangsphase der Saison,
ja.
Dann im Ballbesitzspiel, also mehr Wert aufs Ballbesitzspiel selbst zu legen und auch da gewisse Mechanismen einzutrainieren, dass das auch besser funktioniert. Und also auch Leipzig war hier an sich im Ballbesitzspiel schon ganz ansprechend dafür, wenn man auch bedenkt, wo sie herkommen, spielerisch.
Wobei sie ja auch nicht so wahnsinnig viele Chancen hatten.
Also nein, sie hatten nicht wahnsinnig, aber sie haben den Ball sehr, also gut gesichert. Aber auch, also wenn der Ball nach vorn ging, haben sie auch dann die Rückräume immer gut abgesichert. Das sind so Dinge, unerfahrene Ballbesitzmannschaften machen das eben nicht. Die spielen dann ein bisschen zu aggressiv, zu überhastet und sichern dann die Räume dahinter nicht ab und verlieren dann den Ball eben und kommen dann eben auch oder lassen dann den Gegner auch kontern. Das passieren ja den Teams, die dann vielleicht mal 60% Ballbesitz haben, aber damit nicht umgehen können. Stichwort Stuttgart, unter anderem. Denen das im Übrigen passiert ist gegen Leipzig. Wo Stuttgart 60% hatte und das Spiel erfahrungsgemäß verloren hat. Deshalb, Leipzig macht das schon ganz gut und hier und da gab es ja auch Situationen, man ist nicht zu diesen Top-Chancen gekommen, aber man hat schon gezeigt auch, dass man geordnet und mit einem Plan ins letzte Drittel kommen kann. Da gab es auch Situationen in der zweiten Halbzeit beispielsweise, wo Leipzig ganz gut ins letzte Drittel kam. Und da dann Pausen, eventuell der letzte Pass, der kam dann nicht an oder man hat sich ein bisschen zu sehr zum Flügel drängen lassen oder Sabitzer ist in den falsche Zone reingerückt, weil vielleicht die Abstimmung nicht 100%ig gestimmt hat. Aber insgesamt an sich macht das Hoffnung, dass Leipzig sich weiterentwickelt. Und schauen wir uns die Entwicklung der letzten Wochen an, also seit Anfang der Saison, in den Spielen, wo Leipzig gesicherter und auch mit mehr Kontrolle im Ballbesitz war, hat die Mannschaft auch eher das Spiel für sich entschieden. Das Gegenteil war dann der Auftritt gegen das Schwesterteam aus Österreich zum Beispiel, als Leipzig eben gar keinen Ballbesitz gesichert hat und dann von einer der besten Pressingmannschaften Europas auseinandergenommen wurde zeitweise. Das sollte eben nicht passieren.
Mensch, wir müssen hier mal wie beim Kanzlerduell eine Redezeit einführen, Konstantin. Der arme Sebastian bekommt immer, glaube ich, alle Punkte, die zu sagen.
Ich höre gerne zu.
Ja, ich finde es auch sehr interessant. Ich finde es auch schön, dass ich Konstantin eine Frage stelle und alle sonstigen Notizen, die ich habe, werden in der Antwort zu dieser einen Frage obsolet. Ich hatte hier die Zweikampfquoten von Demme und von Ilsanker mir rausnotiert, hatte mir die Duellanzahl von Leimer und so weiter. Alles völlig egal, hat da Konstantin alles schon perfekt herausgearbeitet.
Ich finde es erstaunlich, dass Schalke in einer Saison, in der man nach 9 Spieltagen 5 Tore erzielt hat, dennoch darauf verweisen kann, dass man seiner Stürmer zum Nationalspieler gemacht hat.
Ja, gut, das sagt aber, glaube ich, mehr über die Nationalmannschaft als über Schalke 04 aus, ehrlich gesagt.
Das mag sein, ja.
Aber ich finde den Punkt schon interessant. Also das war jetzt ein Pünktchen für Schalke 04. Es ist immer noch der 15. Tabellenplatz bei nur 5 erzielten Toren. Hast du denn Anlass zur Hoffnung, dass sich da was verändert? Oder reicht der Verweis, Sebastian, auf die letzte Saison? Es stimmt ja, in der letzten Saison hat man nicht so viel anders gespielt. Da ging halt dann zum Beispiel ein Kopfball nach Ecke mal rein.
Ja, ich wollte gerade sagen, so Konstantin hat das schon richtig gesagt. Also in der vergangenen Saison wäre vielleicht ein Spiel wie jetzt in Leipzig auch mal vielleicht glücklich 1-0 gewonnen worden. Allerdings muss Schalke eine Lösung finden. Was ist, wenn es mal nicht klappt, wenn man nicht dieses eine Tor erzielt.
Ja.
Und da habe ich bis jetzt relativ wenig gesehen, was irgendwie Anlass zur Hoffnung gibt, dass sich daran etwas ändert. Tedesco wird sich was einfallen müssen, weil auch Schalke, und das wissen wir auch aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, ja, wird sich das nicht ewig anschauen. Also 7 Punkte nach 9 Spielen ist natürlich auch für die Schalke Ansprüche viel zu wenig. Ähnlich wie bei Leverkusen war es ja so, dass dann jetzt auch mittlerweile jetzt müssen wir aber mal langsam. Und bei Schalke gab es halt noch nicht dieses Spiel, das vielleicht diese Wende herbeiführen könnte. Und ich denke, sie werden Tedesco noch ein bisschen Zeit geben, um den Schalter dann umlegen zu können. Allerdings, also diese offensive Power, die haben wir ja bislang weder in der Liga noch in der Champions League gesehen. Auch da wurde ja zum Teil glücklich dann noch gewonnen. Schalke wird sich in den nächsten Wochen beweisen müssen und vor allem Tedesco wird sich was einfallen.
Ich finde das eigentlich ein ganz interessantes Gedankenexperiment, was wir gerade bei Schalke sehen. Wenn man eben feststellt, so unterschiedlich ist es gar nicht zur letzten Saison, und dann gucken wir einfach mal zurück, wie haben wir alle über Schalke in der letzten Saison gesprochen und wie sprechen wir jetzt über Schalke 04? Das zeigt ganz gut, man darf sich natürlich nicht komplett von Ergebnissen lösen, aber wie abhängig das dann doch davon ist, ob eben jemand ein 1-0 macht, und auch die spielerische Bewertung von Schalke. Also Schalke hat in der letzten Saison, glaube ich, 4 Spiele gemacht, wo man versucht hat, aus Ballbesitz heraus Torchancen zu kreieren und dafür so ein bisschen die defensive Stabilität aufgelöst hat, weil dann mehr Leute in die Offensivaktion gegangen sind. Das war auch im Herbst, das waren dann sämtlich Spiele, wo es dann unentschieden gab, und dann hat man sich wieder zurückbesonnen auf das, was einen vorher so stark gemacht hat, starke Standardsituationen, starkes Umschaltspiel und eben eine defensive Stabilität, die schon brachial war, und nur gegen die Bayern wurde mal hoch angelaufen. Ja, so verändert sich dann die Bewertung einer Mannschaft.
Muss halt hier das natürlich auch recht geben, dass also ein Remis erstmal in Leipzig zu holen, ist grundsätzlich dann nicht schlecht, aber jetzt steht zum Beispiel nächste Woche das Heimspiel da gegen Hannover an, und da wird Schalke dann gewinnen müssen, sag ich mal, ist ja dann sogar noch gegen den Tabellennachbarn.
Ja, das sagt ja schon alles. Und vorher darf man noch im DFB-Pokal nach Köln fahren. Das ist auch alles andere als ein Selbstläufer. Wie übrigens für Leipzig auch. Es stehen interessante DFB-Pokalspiele an. Leipzig empfängt zu Hause die TSG aus Hoffenheim und darf dann nach Berlin reisen. Also da kommen einige gute Spiele auf uns zu. Als neutraler Beobachter kann man sich das ja ganz zurückgelehnt angucken. Und dann schauen wir mal, ob Leipzig dann mal wieder ein Tor schießt oder ob wir dann anfangen müssen, die Minuten zu zählen. Meine Lieblingsdisziplin im Sportjournalismus, Minuten zählen. Das müssen dann häufig die Praktikanten machen, die Armen. Und dann wird es zitiert in den Spielberichtsbögen und Spielberichten. Wenn wir über Hoffenheim indirekt sprechen, als nächsten Gegner von RB Leipzig im DFB-Pokal, dann lasst uns auch direkt über Hoffenheim sprechen und damit auch über den VfB Stuttgart, der in der 6. Minute in Person von Mario Gomez im Konter die Chance aufs 1-0 vergibt und nur 2 Minuten später in Unterzahl ist. Sein Mannschaftskollege Insua fliegt mit Rot nach hohem Bein und VAR-Einsatz vom Platz. Jetzt musste dann der VfB 82 Minuten in Unterzahl spielen und damit wird es für uns schwieriger, diese Partie einzuordnen. Sebastian, wir probieren es trotzdem mal. Die Tore für Hoffenheim sind innerhalb von 12 Minuten gefallen. Was muss sich denn beim VfB Stuttgart verändern, damit die Defensive nicht wieder so schnell kollabiert?
Ja, natürlich eine rote Karte nach 8 Minuten ist natürlich schon ein herber Rückschlag, dann auch gerade für ein Team wie Stuttgart, das dann sowieso, denke ich mal, nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzt nach den vergangenen Wochen. Und wenn man dann eine berechtigte rote Karte, wie man natürlich anführen muss, nach 8 Minuten bekommt, dann wird es ganz, ganz schwer. Sie haben es dann auch eigentlich ganz gut gemacht, denke ich mal, bis zur Halbzeit. Und dann, wenn dann halt Hoffenheim ins Rollen kommt, dann wird es natürlich auch schwierig. Und dass dann die Tore natürlich so schnell fielen, sind eigentlich ja gewisserweise typisch dann für ein Team, das dann schon jetzt so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Und sie waren dann am Ende chancenlos. Natürlich für Weinzierl ist es ein maximal unglücklicher Start jetzt mit 0-8 Toren aus 2 Spielen und keinem Punkt. Es wird schwer für Stuttgart. Sie müssen auf jeden Fall schauen, dass sie da defensive mehr Stabilität reinbekommen. Sie haben jetzt mit 21 Gegentreffern gemeinsam mit Fortuna dann die meisten Tore schon hinnehmen müssen. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, wo Weinzierl dann vor allem ansetzen muss. Natürlich hätte wenn und aber Gomez hatte das 1-0 auf dem Fuß. Wäre es gefallen, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre, nur es ist halt nicht, und ja, es ist halt symptomatisch gerade für den VfB Stuttgart.
Ja. Also definitiv spielt der Kopf eine Rolle. Ich habe mich gefragt, Konstantin, welche Rolle Taktik dann da noch übernehmen kann. Also klar, VfB Stuttgart musste auch einen hohen läuferischen Aufwand betreiben und gleichzeitig hat Hoffenheim eine unglaubliche individuelle Qualität. Also allein das Dribbling von Rhys Nelson zum 1:0, das ist auch sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Aber die Tore, die danach gefallen sind, die fand ich interessant. Direkt 3 Minuten später ein tiefer Ball hinter die Abwehrreihe und Brennett muss nur noch querlegen auf Joel Linton. Beide völlig frei. Das 3:0 von Belfodil auch gut herausgespielt, aber zu verteidigen. Und das 4:0 legt Gentner ihm dann wunderbar auf, Belfodil. Das würde ich jetzt dann sogar abziehen wegen krassem individuellen Fehler. Aber wie kommt es denn, dass Stuttgart trotz einer Fünferkette, die man ja dann auch in Unterzahl weiter versucht hat zu spielen, über so relativ einfach zu spielende Diagonalbälle in den Rücken der Abwehr dann komplett entblößt war? Was hätte man da tun können?
So weiter spielen wie in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit hat ja Stuttgart es doch ganz gut verstanden, das 5-3, den Zwischenlinienraum sehr eng zu halten.
Ja, dass diese Bälle quasi gar nicht gespielt werden können.
Oder dass die Bälle eben dann verschluckt werden von der Stuttgarter Formation. Und das hat in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut funktioniert. Klar, man war in Unterzahl, Hoffenheim ist an sich eine Top-Mannschaft, trotz allem, also trotz dieser etwas merkwürdigen Saison bisher, trotzdem ist es eine Top-Mannschaft und aber Stuttgart hat es an sich gut geschafft. Da lassen natürlich ein bisschen die Kräfte nach, man spielt zu 10 für quasi das ganze Spiel. Tomi auf der linken Seite dann defensiver, nicht optimal gegen Brennett, hier und da. Das war eben dann irgendwie aus der Not geboren auch, weil in so also ein anderes Kaliber defensiv. Aber der fliegt eben so frühzeitig vom Platz und da will Weinz ja auch nicht direkt den Wechsel vornehmen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wen er da hätte bringen können für die Außenverteidigung.
Andreas Beck war noch da, aber da hätte er Maffeo rumschieben müssen.
Ja, genau, da hätte er Maffeo dann Beck auf die linke Seite, Maffeo rechts. Sicherlich hatte auch Weinz im Hinterkopf eventuell Tomi draufzulassen und nochmal umzustellen dann in ein offensiveres System. Aber die Tore fielen dann in so schneller Abfolge, da war dann auch nichts mehr zu machen. Also es war ja unter 10 Minuten, da stand es auf einmal 0:3. Ja. Oder innerhalb von 12 Minuten 0:4, da ist ja dann auch der Trainer, kann ja in dem Moment gar nicht mehr reagieren. Deshalb hat er vielleicht auch Tomi dann nicht unbedingt runtergenommen, weil der an sich fürs Offensivspiel auch wichtig sein kann. Der Zwischenraum war in der ersten Halbzeit zu. Und in der zweiten Halbzeit, dann wurde der einmal aufgebrochen mit einem Dribbling. Das ist, da kommt die individuelle Klasse zum Tragen, die Hoffenheim hat im Mittelfeld. Sowas kann passieren. Da sehe ich Stuttgart natürlich auch arg defensiv, ganz wenig Entlastung, dass dann Hoffenheim zu irgendeinem Zeitpunkt dann es schaffen wird, auch ein Dribbling zum Aufbrechen dieser Strukturen zu nutzen. Das ist dann so ein bisschen zwangsläufig. Und danach dann hat sich dann die Stuttgarter Formation etwas aufgelöst. Das heißt, in den nachfolgenden Minuten nach dem 0:1 war dann der Zwischenraum offener und das hat dann Hoffenheim direkt genutzt. Also es wirkte sogar in gewisser Weise so, dass die Hoffenheimer nur darauf gewartet haben, dass endlich da mehr Platz ist im Zehnerraum. Und als dann das war, die dann reihenweise Pässe reingespielt und konnten dann eben auch die Tore direkt erzielen. Also das Eis war da schnell gebrochen nach dem 1:0 und für Stuttgart eben eine sehr ungute Situation, weil ich eben gern mal gesehen hätte, wie Stuttgart im Ausgangssystem, das man eigentlich hatte, also 5-3-2 und wie man das hätte interpretieren wollen und wie man das hätte gespielt, auch über 90 Minuten. Gut, das ist immer 8 Minuten dann hinfällig, da weiß ich nicht, wie es Weinz hier, kann er wahrscheinlich auch noch beide Hände über den Kopf zusammenschlagen und dann denken, gut, das wird heute auch wieder nichts.
Ja. Ich habe mir gerade nochmal die Matchdaten hier aufgerufen, also eine Passquote von 90% über das gesamte Spiel und 74% Ballbesitz bei Hoffenheim, das sind schon herausragende Werte, ich finde.
Absolut. Und Hoffenheim kommt ja auch aus einer interessanten Saison, haben wir ja auch schon so im Subtext anklingen lassen. Die hatten eine Phase mit 3-1:2 Niederlagen innerhalb von 3 Pflichtspielen gegen Leipzig zu Hause, dann gegen Manchester City zu Hause und dann zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Jetzt so ein bisschen den Turnaround geschafft, zumindest ergebnistechnisch. 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen, 3:3 gegen Lyon mit einigen individuellen Fehlern, sonst hätte man das auch leicht gewinnen können. Und jetzt eben dieses 4:0 in Stuttgart, bevor es jetzt dann weitergeht, eben mit Leipzig, Leverkusen und Lyon. Wo würdest du denn, Sebastian, in einem Power-Ranking der Liga Hoffenheim einordnen?
Muss ich mal kurz überlegen. Also wir haben Dortmund, die natürlich herausragend gerade spielen. Wir haben Gladbach und auch Bremen natürlich trotz des 2-6 jetzt gestern, die derzeit gut sind. Frankfurt mit Abstrich natürlich noch Hertha, die gut sind. Ich denke, ja, also Hoffenheim gehört auf jeden Fall in diese Spitzengruppe mit rein. Sie sind derzeit Achter. Ich denke, dass er im Endeffekt in der Tabelle noch, jetzt auf die ganze Saison betrachtet, noch 2-3 Plätze hochgehen können. Und dann ist das auch so der Leistungsstand, den ich Hoffenheim dann auch vor der Saison zugetraut habe. Ich denke, sie werden es schaffen. Also Nagelsmann hatte jetzt vor dem Spiel gegen Stuttgart auch mal die Null gefordert. Das haben sie jetzt auch schon mal geschafft. Also Hoffenheim befindet sich auf jeden Fall auf einem guten Weg.
Und was macht deiner Meinung nach Hoffenheim so stark? Jetzt sind ja alle Gegner durchaus mit einem Defensivplan gegen Hoffenheim angetreten und trotzdem schafft es die TSG, sich da durchzusetzen und das trotz einer Mehrfachbelastung, unter der andere Mannschaften ja viel mehr schon geächtzt haben.
Also ich finde, sie haben sich gut verstärkt. Sie haben sich interessant verstärkt. Mhm. Dass das dann natürlich ein bisschen braucht auch, bis man da sozusagen eingespielt ist, ja, sollte man ihn dann auch irgendwie lassen. Auch in der Champions League haben sie aber durchaus schon wirklich, also nicht nur gegen City, sondern auch jetzt gegen Lyon, also zwei Spiele, die wirklich sehr ärgerlich waren aus Hoffenheim-Sicht, dass man die nicht hat gewinnen können. Aber sie haben halt nach vorne vor allem halt eine unfassbare Qualität dann auch. Kramaric hat natürlich letzte Saison überragend da die Strippen gezogen und mit ihm sozusagen dann ist das schon ein Angriff, der in der Bundesliga dann auch, wie gerade gesagt, insgesamt als Team auch ins obere Drittel dann gehört. Vielleicht sogar direkt hinter den Top-Teams dann anzusiedeln. Mhm.
Gut, das ist ja dann auch eine subjektive Einschätzungsfrage, aber definitiv Hoffenheim auf dem aufsteigenden Ast und auch dieses Spiel dann sauber und ordentlich zu Ende gespielt, ob das dann ein 4-0 wird oder ein 2-0, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, da hat dann Stuttgart irgendwann mitgeholfen, das haben wir aber auch schon thematisiert, warum das vielleicht so kam. Für Hoffenheim geht es jetzt weiter eben in Leipzig, Leverkusen und Lyon, 3 Auswärtsspiele in Folge und der VfB Stuttgart empfängt jetzt dann zu Hause Eintracht Frankfurt und muss dann ins Frankenland reisen zum 1. FC Nürnberg. Und wenn wir damit schon über Nürnberg und Frankfurt sprechen, dann lasst uns doch auch gleich das Spiel mit in die Betrachtung einziehen, was wir hatten am Sonntagmittag. In letzter Sekunde rutscht eine Flanke zu Da Costa durch und Sebastien Haller trifft zum Ausgleich. Vorher hatte Adam Schellack mit seinem ersten Ballkontakt in der Bundesliga das 1-0 geköpft. Konstantin, geht für dich das Unentschieden zwischen Nürnberg und Frankfurt in Ordnung?
Das war ein Unentschieden auf durchschnittlichem Niveau. bei unterdurchschnittlichem Wetter, um das noch abzuschließen. Ich glaube nämlich sogar, dass das Wetter nicht unbedingt helfend war für die Qualität der Partie. Hm. Weil da hat, also ich war jetzt nicht im Stadion, aber so die Interpretation der TV-Bilder, die lassen darauf schließen, dass es da geregnet hat bis zum Absaufen von Kellern wahrscheinlich.
Es war zapfig, deshalb, ja.
Ja. Genau, also Frankfurt war so eine dieser Partien, musste man leider auch erwarten, dass es hier und da zu solchen Spielen kommt, wo sie dann nicht ganz so, also wo die Mannschaft nicht ganz so überzeugend ist, also nicht so dominant auftritt. Sie schaffen es, also Nürnberg verteidigt im 4-4-2, man hat selber eine Dreierkette hin, man schafft es relativ einfach im Spielaufbau, die zwei Spitzen von Nürnberg zum Spielen. Aber anschließend kommt Frankfurt nur sehr, sehr schwerlich in diese Offensivräume rein. Nürnberg natürlich eher mit dem defensiveren Ansatz. Mhm. 4-4-2, also wie wir vorhin über Freiburg gesprochen, hier Nürnberg auch. Auch wenn leicht anders angelegt, aber trotz allem. Frankfurt schafft es nicht, in diese Offensivräume zu kommen. Nürnberg wartet darauf auf Kontersituationen. Irgendwie gelingt beiden das nicht zur vollsten Zufriedenheit. Mhm. Und dann kommt dieses Spiel dabei raus. Das ist eben sozusagen so ein bisschen das Gegenbeispiel zum Freiburg-Gladbach in gewisser Weise. Weil Gladbach hat es schon eher verstanden, auch in die Offensivzonen zu kommen, eben in einem anderen Plan. Frankfurt hat es eben nicht geschafft. Also De Guzman und Gacinovic, die höheren Mittelfeldspieler, kam nicht so richtig rein. Und Rebic und Jovic, da bin ich sowieso nicht davon überzeugt, dass die beiden als Doppelspitze so gut zusammenpassen. Ich glaube, das ist in andere Kombinationen sind besser. Und die waren ja auch wenig eingebunden, weil einfach die Bälle nicht zu ihnen kamen. Nicht in diesen Räumen, wo sie brauchen. Gerade Rebic ist immer keiner, der einfach irgendwie zentral stehen kann und dann mit dem Rücken annimmt und dann daraus dann die besten Chancen kreiert. Das ist immer nicht unbedingt sein Spiel. Also ganz ohne Tempo funktioniert es da auch wenig. Genau, das ist dann so eine Partie gewesen. Das Tor von Nürnberg, gut, das war eben nach einem Eckball hat man, ist an sich clever gemacht, weil Nürnberg gewinnt den Ball zurück und spielt dann nicht direkt wieder die hohe Flanke in den Pulk rein, sondern schafft es eigentlich in dem Moment auf Kubo durch, der dreht sich sehr gut, also im Zehnerraum auch. Also man steckt auf Kubo durch, der dreht sich gut rein und dann kommt die Flanke von Misicjan auf Schellack. Und that's Orgy Road. Also das hat sehr gut funktioniert. War immer clever in der Situation, clever ausgespielt. Und dann gut, beim 1-1, um das vielleicht noch kurz zu erwähnen, da hat eigentlich Nürnberg sogar in dem Moment eine Chance auf eine kurze Situation.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob Schellack selbst war, aber irgendeiner
versucht Nürnberg den Ball mit der Hacke abzulegen.
Irgendwie mitzunehmen, genau.
Spieler.
Genau, ich habe im TV-Bild nicht gesehen, ob es Schellack war, weil ja, das war ja auch alles so regnerisch. Aber genau, da war also einer ganz vorne, das muss dann Schellack gewesen sein, der eben den Ball irgendwie mit der Hacke mitnehmen möchte. Der Ball tropft aber nach hinten zurück. Und dann kommt der Verlagerungsball auf Danny da Costa, dann kommt eine Flanke rein. Ungut, weil die ganze Nürnberger Mannschaft war so ganz leicht im Vorwärtsgang, weil man sich wahrscheinlich erhofft hatte, dass man in den Konter kommt. Entlastungskonter in der 91. Minute kann auch dann in dem Moment das Spiel beenden, selbst wenn man nicht trifft, weil man die Zeit runterspielt. Also frisst man schön viele Minuten oder Sekunden weg. Und dann geht es genau in die andere Richtung. Und ja, Halle, ja, genau, der eben eingewechselt wurde auch für Rebic, weil ich glaube, Hütter erkannt hat, dass vielleicht eventuell besser wäre, mit Haller einen physisch, also nicht physisch stärkeren, Rebic ist auch ein physischer Spieler, aber einen kopfballstärkeren Zielspieler einzuwechseln, um eventuell dann so ein bisschen auf die dreckigere Variante umzustellen. Wir schlagen auch höhere Bälle und auch Halbfeldflanken notfalls, wenn eben sonst nichts funktioniert. Das, glaube ich, war auch der Hintergedanke, aber das war ja, glaube ich, auch Hütter hat erkannt, wir kommen hier über Flachpässe nicht so gut rein.
War das vielleicht auch das, Sebastian, was beim ersten FC Nürnberg defensiv nicht funktioniert hat? Also man hat ja umgestellt auf dieses 4-4-2. Vorher hatten wir in der Saison oft ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3 gesehen. Und diesmal war es deutlich zurückhaltender. Thorlis Knöll dürfte von Anfang an ran. Sebastian Kerk seit Ewigkeiten mal wieder gespielt. Und das war ein abwartendes System. Und man hat nur 2 Schüsse aufs eigene Tor zugelassen. Also im Grunde hat das gut funktioniert. Gegen Ende des Spiels ist es aber dem Club entglitten und da hatte ich den Eindruck, war einer der wesentlichen Faktoren, dass man es nicht geschafft hat, auf die Flankengeber Druck auszuüben. Also nicht nur beim 1-1, sondern auch schon vorher hat ja Danny da Costa eigentlich immer Zeit genug gehabt, die Flanke zu schlagen und dann kommt die halt in den Strafraum, der dann auch 2-, 3-, 4-fach besetzt ist aus Frankfurter Sicht.
Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also Danny da Costa nicht nur bei einem 1-1 war, dann hat dann doch relativ viel Freiraum vor sich gehabt und konnte dann alle Seelenruhe den Ball reinbringen. Und Nürnberger Verteidiger waren dann einfach immer ein Stück weit zu passiv dann auch mit der Führung im Rücken. Vielleicht hat man gedacht, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus und zurückziehen. Wir müssen dieses 1-0 irgendwie über die Zeit bringen, was natürlich auch irgendwo verständlich ist, aber ja, wenn man dann halt den Ausgleich noch kassiert, so spät, ist das natürlich für einen Aufsteiger dann besonders ärgerlich, weil Nürnberg, denke ich mal, wird es bis zum Ende der Saison sehr schwer haben, die Klasse zu halten. Und da sind halt gerade solche Spiele vor einem Spuk gekommen, die man dann eigentlich gewinnen sollte, wenn man denn 1-0 führt gegen vermeintlich stärkeres Team wie Frankfurt. Und ja, es wird schwierig bleiben für Nürnberg. Und ich denke, Frankfurt kann sich ja glücklich schätzen, dass sie dann doch noch den Ausgleich gemacht haben.
Ich fand aber insgesamt eine vielversprechende Leistung vom Club, wenn man mal die anderen Spiele mit reinbezieht. Wir erinnern uns an die Klatschen in Dortmund 0-6, in Leipzig 0-7, Entschuldigung, in Leipzig dann 0-6 gegen Hoffenheim, dieses 1-3, wo man trotz 1-0-Führung ehrlicherweise schon in der ersten Halbzeit zurückliegen muss. Das hatte man da vor allem dann Martenia zu verdanken. Ich fand, es war ein deutlich strukturierterer Auftritt. Mir haben die Änderungen in diesem einen Spiel sehr gut gefallen. Ich bin gespannt, wie das jetzt dann weitergeht, wenn man dann unter anderem, also jetzt in Rostock DFB-Pokal, klammer ich ein bisschen aus, aber dann beim FC Augsburg, da bin ich gespannt, ob man das ähnlich kompakt hinbekommt gegen den Ball.
Also die Reaktion war auf jeden Fall da und Herr Gönner hat sein Team, denke ich mal, ganz gut eingestellt und aufgestellt. Ja, aber im Endeffekt sind es dann die Punkte, die zählen und die wird Nürnberg dann in anderen Spielen einfahren müssen, weil wie gesagt, ich denke, sie werden schwer haben und weiterhin schwer, aber zumindest das Spiel jetzt gegen Frankfurt war ein Mutmacher für die Fans, die dann doch, ja, weniger gute Spiele in den letzten Wochen gesehen haben.
Absolut. Und so ist dann irgendwie für keine der beiden Mannschaften etwas zu Bruch gegangen. Eintracht Frankfurt jetzt nach 9 Spielen auf Platz 7 mit 14 Punkten. Alles wunderbar. Und der erste FC Nürnberg auf Platz 14 mit 9 Punkten. Auch in Ordnung, wenn man sich noch die ganzen Klatschen mit einbezieht und wenn man sich vor allem guckt, welche Teams da noch außen rum liegen. Da ist jetzt für keinen von beiden etwas angebrannt. Auch wenn es dann nur diesen einen Punkt gab für beide. Der Club muss jetzt dann nach Rostock, ich habe es gerade schon gesagt, und Eintracht Frankfurt reist auswärts nach Stuttgart und dann zu Limassol, bevor man Schalke 04 empfängt. Das sind die nächsten 3 Spiele, aber da man im DFB-Pokal ausgeschieden ist, hat die Eintracht ein bisschen mehr Zeit, sich vorzubereiten auf dieses Auswärtsspiel in Stuttgart. Lasst uns an der Stelle noch sprechen über das 2:1 des FC Augsburgs gegen Hannover 96. Speaking of schlechte Passquoten bei Schalke 04, das können wir jetzt gleich nochmal erörtern. Mit 2:1 gewinnt der FCA in Hannover. Erst bringt sich 96 mit einer Nachlässigkeit in Rückstand, als dann Haraguchi aus kurzer Distanz den Ball an die Hand bekommt und es Strafstoß nach Videobildern gibt, entgleitet Hannover ein bisschen die Partie und die Punkte, auch wenn Bebou noch trifft und es hinten raus viele Chancen gibt. Konstantin, auch der FC Augsburg hat eine räudige Passquote. 57% aller Pässe kamen überhaupt nur an. Wahnsinnig viele lange Bälle. Es war kein schönes Spiel zum Anschauen. Klar, legitimer Ansatz und man hat ja auch 2:1 gewonnen. Aber findest du es bedenklich oder bemerkenswert, wenn eine so etablierte Erstligamannschaft in Hannover so antritt?
Ich finde es nicht überraschend, weil in der Ära Manuel Baum, ist das jetzt eine Ära? Ich weiß es nicht, ich benutze jetzt einfach den Begriff mal.
Im Bundesliga, also in VfB Stuttgart gemessen, sind das schon quasi 5 Trainer.
Ja gut, okay, es ist aber in Hamburg und Stuttgart wird auch das anders wird das auch anders gemessen. Also da
das sind Trainerjahre.
Hundejahre zu Menschen. Trainerjahre sind Quartale in anderen Regionen. Deshalb, aber gut, in der Ära Manuel Baum gab's diese Auftritte ja schon hier und da, oder die gab's schon vermehrt eigentlich, dass Augsburg sich entweder hineingestellt hat und hat dann nur mit langen Bällen gespielt oder in der Partie jetzt gegen Hannover haben sie sich ja nicht komplett hineingestellt. Das rein vom Ballbesitz her, das Pendel immer hin und her geschwangen so ein bisschen, aber insgesamt geschwungen. Um auch das Deutsch hier auf einem gewissen Level zu halten. Im Gegensatz zur Passquote bei Augsburg, die hat kein Level gehalten in der Partie, sondern die ging glatt weg in den Keller. Und insgesamt, ich glaube, also Augsburg hat hier, er hat in einzelnen Situationen, hat man schon gesehen, die individuelle Klasse im Mittelfeld ist natürlich schon hoch. Hoch im Vergleich jetzt zu zum Beispiel Hannover 96. Hannover 96 hat natürlich dann wieder jemand wie Bebou. Und deshalb hat sich da so ein bisschen so eine Pattsituation in der Partie ergeben. Auch was den Ballbesitz betraf, auch was die Spielanteile insgesamt betraf. Deshalb, dass der Augsburg jetzt als Sieger vom Platz geht, das möchte ich jetzt Augsburg gar nicht so hoch anrechnen, um ehrlich zu sein. Das war dann eben so, aber das war jetzt nicht unbedingt also eine Leistung, die man noch auf den Briefkopf vermerken sollte von Augsburg. Ganz im Gegenteil.
Gerade in der zweiten Halbzeit war es ja auch gar nicht so ausgeglichen. Also 28% Ballbesitz hat der Augsburg noch, stand wahnsinnig tief. Jede Flanke durfte mit noch vorher, zitiere ich nochmal kurz, irgendwie ein Harry Potter Kapitel. So viel Zeit hatten die Flankengeber, um die dann reinzuschlagen in einen sehr, sehr guten besetzten Strafraum. Also ich habe mich sehr gewundert über den Auftritt des FC Augsburg, dass die schon manchmal so gespielt haben. Ja, das stimmt. Da kann man sich zum Beispiel sehr gut erinnern, das letzte Auswärtsspiel in der letzten Saison in Eintracht Frankfurt. Das war, haben sie früh ein 1:0 erzielt durch Robeleo, glaube ich, der einen langen Ball erlaufen hat. Und dann war das ein Gemauer, das war nicht mehr auszuhalten.
Selbst diese Saison gab es einen Auftritt in Düsseldorf, da hat man phasenweise so gespielt. Ja,
wo man dann 2:1 gewonnen hat, genau. Mhm.
Genau. Man hat dann, während der Partie hat man es geschafft, ein bisschen umzustellen, also hat ein bisschen umgeschaltet, dann offensiver gespielt, aber da gab es Phasen auch, also in Düsseldorf so zu spielen, jetzt in Hannover. Ich meine, wenn Augsburg und interessanterweise in Dortmund spielt Augsburg aber nicht so. Das ist paradox. Manuel Baum sollte sich ja mal erklären, da sollte man eine Pressekonferenz an einem Freitagnachmittag dazu geben.
Ja, ich vermute, er wird sehr gute Gründe dafür haben, denn Manuel Baum macht das ja alles aus einem Grund. Ich kann nur ehrlich gesagt, also in diesem Spiel konnte ich den Grund nicht erkennen, denn dass man sich zurückzieht, wenn man 1-0 führt, das ist völlig klar, auch gerade gegen einen Gegner wie Hannover 96, der selbst mit sich sehr zu kämpfen hat und der dann immer erstmal rausrücken muss. Aber dass man es in der zweiten Halbzeit fast überhaupt nicht schafft, in Umschaltsituationen zu kommen, und es gab noch zwei Torschüsse und nur einer davon ging überhaupt aufs Tor von Augsburg. Das fand ich, wenn ich mir angucke, wer da auf dem Platz stand, das fand ich wirklich bemerkenswert.
Könnt ihr denn nachvollziehen, dass Hannover dann, beziehungsweise in Person von Horst Held, dann ja so ein bisschen die Stunde noch beim Schiedsrichter gesucht hat?
Das ist für mich so Erwartungsmanagement, ehrlich gesagt. Also wir haben ja jetzt auch vorhin über die Hoffenheim-Platzverweis-Szene jetzt gar nicht nochmal diskutiert, werden sich wahrscheinlich auch einige geärgert haben. Genauso halte ich es hier auch. Klar, das hätte auch anders gepfiffen werden können. Ein Handspiel aus sehr kurzer Distanz. Und wo soll er den Arm hintun? Horst Held hat da wunderbar gesagt, ja, soll ihn in der Kabine lassen. Das ist natürlich wieder ein gutes Zitat. Für mich finde ich dieses im Nachhinein über Spiele reden, das ist für mich zu oft Theater. Ich fand, dass eigentlich Hannover im Grunde eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, und darauf hätte Horst Held ruhig mehr eingehen können. Das hat er indirekt halt gemacht, aber indem er auf jemanden draufgehauen hat, nämlich den Schiedsrichter oder das Schiedsrichterteam. Ich hätte es lieber gesehen, wenn er gesagt hätte, die Umstellungen, die wir gemacht haben, Breitenreiter hat ja quasi das Gaspedal immer mehr durchgetreten, hat erst umgestellt auf Viererkette, dann hat er nur noch auf einen Sechser, also das waren so seine Wechsel, dass quasi immer mehr Spieler hat er in die gegnerische Hälfte reingebracht. Das war immer offensiver und das ist im Grunde eigentlich sehr gut aufgegangen. Man hat auch in der Phase keine Gegentreffer zugelassen und das hätte sehr gut noch ein 2-2 werden können. Mir wäre es ehrlich gesagt lieber gewesen, Horst Held hätte in die Richtung etwas gesagt, als halt wieder vielleicht auch in Teilen berechtigte Kritik zu üben, aber es bringt uns ja alle nicht weiter, wenn wir immer im Nachhinein sagen, ja, aber es hätte ja auch so laufen können.
Ja, absolut. Ich bin da ganz bei dir. Also ich fand auch, die Szene jetzt, so einen Elfmeter kann man geben, und von daher, es wirkt halt so ein bisschen weinerlich dann und ablenkend irgendwie, wenn man sich dann danach hinstellt und sagt, ja, der Schiedsrichter, wir wurden wieder so benachteiligt. Und ich hätte es auch besser gefunden, wenn er mehr auf die Leistung des eigenen Teams eingegangen wäre.
Die eben ja gar nicht so schlecht war. 7 von 17 Flanken kamen an, auch wegen zu wenig Druck auf die Flankengeber, aber das ist ein sehr guter Wert, weil halt bei jeder Flanke in den letzten 20 Minuten, ich habe es bei jeder tatsächlich durchgezählt, standen immer 3 oder 4 Spieler, manchmal sogar mehr, im gegnerischen 16er. Das ist halt einfach, ja, da kommt dann so eine Flanke auch mal zum eigenen Mitspieler oder der zweite Ball wird gefährlich. Es hat aber nicht gereicht zum 2-2. Wir haben noch eine sehr interessante Anmerkung vom Hörer, das_Dor im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de bekommen. Konstantin, er schreibt, Zitat, warum Breitenreiter nach wie vor dieses ganz zurückgezogene Aufbauspiel gegen pressingstarke Gegner praktiziert, ist mir ein Rätsel. Die Idee, dass der Torwart den Ball hat und dann zum Außenverteidiger passt, der dann die Pressingzone überspielt, funktioniert schon die ganze Saison nicht. Stattdessen wird die Mannschaft direkt in der Frühphase verunsichert, weil sie gegen die sehr hoch pressenden Augsburger, also es war noch in der ersten Halbzeit, am Strafraum den Ball verliert. Fand ich einen interessanten Punkt.
Also Hannover spielt in der Partie mit einer Dreierkette, beziehungsweise einer Dreier-Fünfer-Kette, wie man das auch immer nennen möchte. Die ist im Aufbau sowieso, also eine Viererkette ist im Aufbau grundsätzlich besser. Oder was heißt grundsätzlich, aber im Regelfall besser. Und da ist die Frage, wenn er zum Beispiel die beiden Außenspieler zurückzieht, da ist de facto, verringert man den eigenen Platz schon. Also man macht den Platz quasi freiwillig eng. Mhm. Oder man zieht ja nicht ganz auf die Höhe der Dreierkette, aber schon sehr, also sehr tief. Das hat Schalke zum Beispiel auch in der letzten Saison gemacht, hatte erhebliche Probleme im Aufbau. Mhm. Weil die Außenverteidiger oder die Flügelverteidiger standen sehr tief, dadurch war kein Platz da. Also auch die Passwege sind sehr kurz. Mhm. Man verliert Zeit durch die Kontaktannahme, also durch die Annahme verliert man immer ein bisschen Zeit, wenn man, und der Ball übernimmt, also der wandert über wenig Raum. Der nimmt wenig Raum mit. Und wenn man aber die Dreierkette breit zieht, hat man wiederum das Problem, dass eventuell jemand wie Wimmer dann auf der Außenbahn schnell unter Druck gerät und dann keine Möglichkeit mehr hat, ins Mittelfeld zu spielen und eventuell noch einen Passweg zu Anton oder Esser hat und der dann noch belauert wird und dann kommt ein bisschen eine panische Reaktion und dann kommt eventuell ein verkrückster halblanger Ball. Das heißt, rein von der Struktur her ist es nicht optimal gegen ein hochpressendes Team, gerade in also Augsburg, ja, bei allem Defensivspiel. Augsburg kommt und hat viele Jahre lang, oder einige Jahre lang zumindest in der Bundesliga, ein sehr starkes Pressing gespielt. Und die Mannschaft hat sich ja nicht so drastisch verändert. Das heißt, da gibt es immer noch Elemente, die natürlich immer wieder abgerufen werden können, die auch Baum versucht abzurufen, auch gegen zum Beispiel Top-Teams dann ja. Das heißt, man spielt hier gegen ein kompetentes Pressing-Team und gerät dadurch dann unter Druck. Was man machen könnte oder was Breitenreiter zum Beispiel tun könnte, wäre, er lässt jemanden aus dem Mittelfeld zurückfallen, baut mit einer Viererkette auf. Allerdings dann steht zum Beispiel Wimmer auf der Linksverteidigerposition im Moment auch nicht optimal. Ja. Oder er lässt eben Anton, das hat im Übrigen in der letzten Saison ganz gut funktioniert, er lässt Anton ins Mittelfeld vorrücken. Und Anton fällt erst wieder zurück, wenn Hannover den Ball verliert. Das ist quasi der umgedrehte, abkippende Sechser.
Der herausrückende Vierer.
Der herausrückende 31er wäre das dann.
Ja, gut.
Oder wir hatten das bei Spielverlagen, Tobi Escher hat das dann sogar aufgegriffen, wir hatten das den Anton-Shuffle genannt. Ja, weil dann quasi, er rückt eben.
Aber das konnte man halt auch spielen, weil hinten noch ein Sané stand. Vielleicht ist das die wesentliche Änderung. Deswegen muss jetzt Anton oder hat nicht mehr diese Freiheiten, weil er jetzt die zentrale Position in der Abwehr bekleidet und dann ist ein Rausrücken zumindest riskant.
Ja, wobei das hat er, also letzte Saison hat er auch teilweise zentral gespielt und Sané dann rechts. Ja, Sané hat auch manchmal zentral gespielt und Anton dann rechts. Also es
genau, gab aber da hat halt Sané halt dann abgesichert und nicht ein Eles oder ein Wimmer, die halt aktuell noch nicht die Form haben wie Sané in der letzten.
Allerdings, wenn es um den Spielaufbau geht, wäre das an sich die bessere Variante. Anton rückt ins Mittelfeld vor. Dadurch nimmt er eventuell auch zum Beispiel in so einer Situation jemanden wie Finn Burgason mit, der dann dem, also Anton hinterherläuft. Und schon nimmt der Druck von den Innenverteidigern und die können dann auch auf der Außenverteidigung spielen, aber dann hat man längere Wege, dann legt der, das wollte ich vorhin sagen, da legt der Ball längere Wege zurück, jetzt passt es auch sprachlich. Dadurch kommt mehr Dynamik in den Spielaufbau rein, dadurch kann ich auch besser in den Lauf des Außenverteidigers spielen, der dann eventuell sofort das Tempo des Balles mitnimmt und in den Raum vorstößt. Wenn ich jemanden wie Bibu auf der rechten Seite habe, funktioniert das ja auch sehr gut. Ja. Und auch Albornoz kann das Tempo mitnehmen und kann in dem Moment vielleicht sogar linienbrechend an dem Gegenspieler vorbeiziehen, kommt direkt hinter die Linie und schon ist Hannover in einer ganz anderen Situation, als wenn man immer in dieser Statik bleibt und dann noch die eigenen Verteidiger im Spielaufbau unter oder in Bedrängnis bringt, weil die Halbverteidiger von Hannover sind mal nicht immer die Aufbaustärksten, ohne denen jetzt zu nahe treten zu wollen. Mhm. Dadurch hat Hannover erhebliche Probleme da. Vielleicht kehrt Breitenreiter, wenn er mehr Vertrauen hat, auch an die Halbverteidiger, also jetzt zum Beispiel Wimmer und Ellis, wenn er mehr Vertrauen in die beiden hat, eventuell kehrt er dann zum alten oder zu dem System der letzten Saison zurück. Das hat nämlich ganz gut funktioniert insgesamt. Anton ist im Sechserraum oder auf der Sechserposition schon wertvoll oder kann wertvoll sein, weil Anton kann beides, also Innenverteidigung und oder Zentralverteidigung und Sechserposition spielen. Das macht ihn ja auch so interessant, auch für die Zukunft, auch für Herrn Bundestrainer zum Beispiel.
Dann schauen wir mal. Also André Breitenreiter steht natürlich auch unter einem Druck, den die Tabelle einfach auf ihn ausübt. Nach dem 3:1 gegen den VfB Stuttgart und dem 2:2 in letzter Sekunde in Leverkusen jetzt eben diese unglückliche Heimniederlage. Und dann bleibst du eben einfach bei 6 Pünktchen stehen nach 9 Spieltagen aktuell auf dem Relegationsplatz. Und dann ist jetzt die Frage, wie riskant will man da vorangehen? Auf jeden Fall gab es interessante Ansätze bei Hannover 96 und ich fand jetzt auch deine Ausführung sehr spannend. Und dann gucken wir uns einfach an, wie Hannover das angeht. Jetzt dann zu Hause gegen Wolfsburg im DFB-Pokal, auswärts auf Schalke und dann spielt man nochmal zu Hause gegen Wolfsburg, dann in der Bundesliga. Der FC Augsburg darf jetzt dann zu Mainz 05 reisen und wir alle können uns wünschen, dass sie nicht 1:0 in Führung gehen, denn wir wissen jetzt, was dann passiert und es sieht nicht schön aus. Als neutraler Beobachter, wie gesagt, es ist legitim. Und dann geht's. Nein, Moment, sie spielen zu Hause gegen Mainz 05, Entschuldigung. Und zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg. Ein Spiel ist noch übrig von diesem 9. Spieltag und das ist das zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Wolfsburg, Sebastian. Und auch nach 9 Spielen bleibt es bei 5 mageren Pünktchen für die Fortuna. Auch gegen Wolfsburg gibt es weder Tor noch Punkt. Tore schießen Weghorst, Brekalo und Ginczek. 18:5 Torschüsse pro VfL, sagt die Bilanz am Ende. Insgesamt schoss die Fortuna nur einmal aufs gegnerische Tor. Wie kritisch bewertest du die Lage?
Es ist halt unterm Strich einfach zu wenig dann für Fortuna, die jetzt auch gegen eine Mannschaft verloren. Die Wolfsburg kam ja mit der Empfehlung von 6 sieglosen Spielen in Folge jetzt nach Düsseldorf. Und Fortuna hat sich dann ein bisschen als Aufbauhilfe dann erwiesen. und die fünfte Niederlage halt in Folge kassiert. Also ich denke, es wird noch ein ganz, ganz schwieriges Jahr für Fortuna. Sie spielen jetzt kommende Woche in Gladbach, dann kommt Hertha, dann geht's gegen die Bayern, Mainz, Bremen, Freiburg, Borussia Dortmund. Also wenn alles schief läuft, dann steht man auch Ende des Kalenderjahres auf dem letzten Tabellenplatz, wie jetzt halt aktuell, gemeinsam mit Stuttgart. Und ja, ich denke, Fortuna fehlt einfach auch ein bisschen die individuelle Klasse, dass man es halt nicht schafft, selbst gegen ein Team wie Wolfsburg, das dann nicht gerade vor Selbstvertrauen strotzt, genügend Torchancen zu kreieren. Dazu paaren sich dann die individuellen Fehler in der Defensive. Es ist dann unterm Strich einfach zu wenig. Und vielleicht, Konstantin, ergänz mich bitte, aber ich weiß es nicht, ob da ob es an Funke liegt, aber ich würde eher sagen, nein.
Ja, nein, ja. Also ich würde jetzt nicht unbedingt Funke in die Schuhe schieben, nein, nicht unbedingt. Also ich meine, der arbeitet nicht unbedingt mit den besten Werkzeugen, um mal so eine Metapher zu benutzen. Ja, also ich meine, Funke ist sicher jetzt auch keiner, der eine Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf zum Überperformen bringen kann. Ich glaube, die Zeiten sind so ein bisschen vorbei, aber er kann zumindest, oder das hat er ja auch in der vergangenen Saison schon auch gezeigt, wobei Düsseldorf ist aufgestiegen, hat aber echt nicht irgendwie so Glanzfußball gespielt in der zweiten Liga, wobei das auch nicht unbedingt notwendig ist. Aber er kann zumindest es schaffen, das rauszuholen, was so machbar ist. Und offensiv fehlt ihm einiges. In der Partie jetzt sicherlich kann man sich darüber streiten, über die Personalwahl beispielsweise, weil Düsseldorf schon versucht hat, auch mit langen Bällen ein bisschen was zu bewerkstelligen. Das ist irgendwie mit Ruben Hennings schwierig. Da ist eventuell Duxch dann doch die bessere Wahl, ist im Nachhinein natürlich leichter zu sagen. Auch die Außenspieler, die Flügelspieler haben sich sehr weit zurückgezogen und konnten dann natürlich bei diesen langen Wellen, hat es mal ein bisschen gedauert, bis sie nachgerückt sind in Phasen oder hatten auch nicht so das Vertrauen oder nicht so die Sicherheit dann vorzurücken, weil sie eigentlich schon wieder Angst hatten. Also Rahman zum Beispiel, der hat sich sehr schnell zurückgezogen, weil um eben William und Steffen zu verteidigen, weil da bestand viel Respekt von Seiten der Düsseldorfer. Das ist aber natürlich ungünstig, wenn Rahman, der eventuell wahrscheinlich der beste Offensivspieler ist, qualitativ, der beste Individualist, wenn der dann so stark in die Defensivaufgaben eingebunden ist. Das neutralisiert ihn ja gewisserweise auch. Und da kann er dann wenig Einfluss nehmen, weil er dann mit Verteidigung beschäftigt ist, danach aufreibt und irgendwie seine Kräfte dann da noch verpulvert. Deshalb, und ich meine, Rahman hat auch ein schlechtes Spiel gemacht, also der war auch unsichtbar wie viele andere Düsseldorfer in der Partie insgesamt. Deshalb ganz, ganz kompliziert eigentlich für Düsseldorf. Es fehlt, also ich denke, im Mittelsturm fehlt ganz klar jemand. Wenn jetzt Duxch nicht das Vertrauen bekommt, und Duxch ist ja auch einer, das hat er bei Holstein Kiel bewiesen in der letzten Saison, war ja eine sehr gute Saison, dass er auch eher einer ist, der gern ausweicht. Ich meine, er ist relativ groß, aber ist jetzt auch keiner, der à la Haller jetzt bei Frankfurt da einfach vorn steht und die Bälle mit der Brust ablegt, ständig. Das ist auch nicht unbedingt so sein Spiel. Und wenn Düsseldorf keine anderen Mittel hat, dann bräuchte man ja eher so einen. Ich meine, klar wäre es an sich besser, man könnte auch die andere Variante nehmen und versuchen, irgendwie noch einen sehr, sehr spielstarken Achter zu verpflichten. Aber Düsseldorf sind da aktuell, also in dieser Hinrunde sind Funkel da gewissermaßen auch die Hände gebunden, weil er personell kann ein bisschen was machen, aber er hat schon stumpfe Waffen hier und da und kann dann wenig damit ausrichten, das stimmt. Und Wolfsburg auf der anderen Seite, weiß nicht, über die können wir ja noch sprechen jetzt auch.
Ja, lass noch kurz zur Fortuna noch das rund machen. Das stimmt natürlich, dass Fortuna nicht der allerbesten Kader der Liga hatte. Da trete ich jetzt niemandem zu nahe, wenn ich das so sage. Aber ich finde das schon nochmal interessant, sich anzugucken, wie die Saison für Düsseldorf verlaufen ist. Und für mich ist das ein Indikator dafür, dass das gar nicht so sehr mit individueller Qualität zu tun hat, die aktuelle Ergebniskrise, sondern da kommen, glaube ich, auch die Ergebnisse, die sich dann auswirken und quasi wie ein Schatten über dem nächsten Spiel liegen dazu. Man verliert unglücklich gegen den FC Augsburg am ersten Spieltag. Man spielt in Leipzig sehr respektabel 1-1, hätte da auch gut höher noch in Führung gehen können. Man gewinnt glücklich gegen Hoffenheim zu Hause 2-1. In Stuttgart spielt man 0-0 und vergibt eine Reihe an Chancen. Das muss ein klarer Sieg sein für Düsseldorf. Und jetzt sind wir zwar im Land des Konjunktivs, hätte wäre wenn, aber der Theorie nach hätten das locker schon mal 3 Punkte mehr sein können an dieser Stelle oder Minimum 2 Punkte mehr. Und dann geht's los. Du verlierst zu Hause gegen Leverkusen, die da relativ defensiv antreten und da mal ihre ihre Chancen nutzen. Du verlierst in Nürnberg, hast aber auch die Riesenchance auf den Ausgleich beim Stand von 0:1 kurz vor der Halbzeitpause. Dann verlierst du gegen Schalke und kriegst jetzt gegen Eintracht Frankfurt so richtig dann auf die Mütze mit 7:1, 5 Tore von Luka Jovic. Und ich finde nämlich, dass am Anfang der Saison Düsseldorf schon gezeigt hat, dass Friedhelm Funkel das eben schon kann, was du, Konstantin, ihm gerade nicht zugesprochen hast, nämlich, dass seine Mannschaft nochmal überperformen kann. Also, dass sie besser mithält mit guten Gegnern, als es eigentlich die jeweils individuellen Spieler, wenn man sie im 1-gegen-1-Duell mit ihren Gegenspielern misst, hergeben. Und ich frage mich, ob man das wieder zurückbekommt. Kontext
gemeint. Also
ein bisschen. Ja, achso, okay. Aber die,
also nicht im einzelnen Spiel, sondern eher so über 17 Spiele hinweg oder 34 Spiele, das hatte ich eher gemeint, ja.
Okay, aber spricht das nicht eher dafür, dass es eher um mentale Dinge geht? Weil taktisch wurde jetzt auch viel ausprobiert. Also von Fünferkette über jetzt 4-1-4-1 bis zu 4-3-3 hat man schon gesehen, 3-5-2 gab es schon, 5-3-2. Also taktisch schiebt Friedhelm Funkel ja schon viel rum und versucht, Räume zu besetzen. Und letztlich sind es aber eher Themen wie Zugriff, Zweikampfführung und auch Gedankenschnelligkeit, die meiner Meinung nach den Unterschied gemacht haben in den letzten Spielen.
Gegen Augsburg, aber wie gesagt, in Leipzig hat man so eine klassische Aufsteigermanier sich wirklich einen Punkt verdient dann auch. Mhm. Dieses Hoffenheim-Spiel war, wie du schon gesagt hast, richtig etwas glücklich, aber man schlägt halt wirklich einen Champions-League-Club und sollte eigentlich Auftrieb geben. Allerdings gab es dann halt dieses Remis in Stuttgart und auch gegen Leverkusen war es natürlich auch aus Fortuna-Sicht ärgerlich, weil es war mehr drin, auch gegen Leverkusen, und vielleicht war es auch so ein bisschen dann der Knackpunkt, dass man dann danach gegen Nürnberg und Schalke so ein bisschen sich als Aufbaugegner präsentiert hat und dann jetzt auch wieder gegen Wolfsburg. Also ich habe ja gerade schon die nächsten Gegner so ein bisschen aufgezählt. Also ich denke, es wird wahnsinnig schwer für Fortuna.
Ja, und auf der anderen Seite, jetzt können wir dann aber doch noch mal über Wolfsburg sprechen. Die haben umgestellt, Sebastian, nicht mehr im 4-3-3 wie in den ersten Spielen, sondern jetzt mit einem 4-4-2. Was glaubst du, hat sich denn Bruno Labbadia von dieser Umstellung erhofft?
Ich denke, er wollte halt aggressiv auftreten da in Düsseldorf beim Aufsteiger, und das Team hat es halt auch gut umgesetzt. Muss ja auch sagen, Morales hätte eigentlich schon nach wenigen Minuten die rote Karte sehen müssen nach seinem Foul an Arnold, dann wäre es vielleicht auch ähnlich gelaufen wie bei Hoffenheim gegen Stuttgart nach der roten Karte an Stuttgart. Ja. Trotzdem, Wolfsburg hat sich ein bisschen befreien können durch diesen Sieg, denke ich. Weghorst vorne hat mal wieder ein gutes Spiel gemacht, und insgesamt war es, denke ich mal, ein solider Auftritt von Wolfsburg. Nicht überragend, aber es war, denke ich mal, schon so das, was sich Labbadia dann auch vorgestellt hat, auch oder erhofft hat, auch durch die Umstellung halt. Mhm.
Weghorst und Ginczek haben beide sehr voneinander profitiert. Sie waren beide jeweils für den anderen die häufigste Anspielstation, und Konstantin, eine absolute Macht in der Luft. Ginczek hat 86% seiner 7 Kopfbälle gewonnen, Weghorst 75% seiner 8 Kopfballduelle. Und das ist dann halt schon mal etwas, mit dem du arbeiten kannst, wenn du A, den Kopfball gewinnst und B, jemanden um dich herum hast in der direkten Umgebung und nicht so wie im 4-3-3 häufig erst ein bisschen weiter weg auf dem Flügel, dem du den Ball ablegen kannst. Das hat Wolfsburg relativ clever ausgespielt, fand ich.
Und da sind wir beim Unterschied zu Düsseldorf. Wolfsburg hat sich auch gerade in der ersten Halbzeit im Aufbau nicht unbedingt so gut angestellt, weil Arnold und Gerhard kamen viel aus dem Sechserraum, wenig ausgewichen auf die Flügel, obwohl da viele offene Räume waren, weil sich eben Düsseldorf so stark zurückgezogen hat. Also da gab es keinen Druck auf den tieferen Außenbahnräumen. Aber hat Wolfsburg nicht gemacht. Arnold und Gerhard sind sehr stark zentral geblieben, wo sie nicht so effektiv waren. Also war die Lösung mit dieser neuen Doppelspitze, dass eben lange Bälle gespielt werden, und da gerade Ginczek im Zehnerraum, aber auch Weghorst hier und da, das ist eben dann der Riesenunterschied. Wenn Düsseldorf die langen Bälle spielt, dann ist da vielleicht
dann gewinnt ist er weg.
Hennings, vielleicht gewinnt Hennings den einen oder anderen, aber der kann dann auch nicht ablegen, weil dann kann er rechtzeitig da ist. Und bei Wolfsburg haben die zwei Spitzen dann erstens oftmals den Ball gewonnen oder mit dem Körper abgeschirmt. und zweitens dann die Ablagen gespielt. Und dann natürlich auch davon profitiert, dass die Außenbahn, also mit Renato Steffen und auch Brekalo, dass die sehr, sehr schnell reingerückt sind oder sehr schnell vorgestoßen sind. Das sind dann, ist dann die zweite Welle. Das kann eigentlich, das macht Wolfsburg ja schon seit langem gut. Also dieses Außenbahnspiel ist ja ein Trumpf der Wolfsburger. Und das hat in der Partie ganz gut funktioniert. Und mit zunehmender Spielzeit hat es dann aber auch Wolfsburg gut, ganz gut verstanden, dann auch die offenen Räume, die Düsseldorf gelassen hat, aufgrund des sehr defensiven Spiels, dann besser zu nutzen und dann auch über die Außenbahn noch mehr Druck zu machen, also auch von hinten heraus mehr Druck zu machen, also mit Flachpässen auch dann das Spiel anzukurbeln. Das hat dann super funktioniert einfach insgesamt. Was ist super funktioniert? Aber es hat ganz gut funktioniert. Und ich meine, Wolfsburg hat in den letzten Wochen etwas unterperformt in meinen Augen, weil der Kader der ist zu mehr imstande.
Ja, ich finde, offensiv ist Brekalo tatsächlich gerade so ein bisschen der Unterschiedsspieler beim VfL. Wenn der Platz bekommt und auch einen guten Tag hat, so wie jetzt gegen Düsseldorf, dann ist er ganz schwierig zu verteidigen, weil er eben, also stellvertretend das 2:0, Weghorst wird lang geschickt und legt dann den Rückraum auf Brekalo. Und genau dieser Lauf in hohem Tempo in den Strafraum rein, der ist wahnsinnig schwierig zu verteidigen, weil die Innenverteidiger sind gerade mit der Fünferraumabsicherung beschäftigt und es müsste jemand nachrücken und zwar in höchstem Tempo, um da irgendwie noch eine Chance haben an diesen Brekalo ranzukommen. Und auch beim 3:0, also der macht für mich gerade offensiv ein bisschen den Unterschied bei Wolfsburg im Vergleich zu den ersten Spielen, wo noch ein Roussillon zum Beispiel viel wichtiger war oder auch ein William, finde ich, der ist gerade der Mann, hat auch eine krasse Passquote gehabt, 100% in der gegnerischen Hälfte. Das ist jetzt nicht so schlecht.
Dem ordentlich.
Konnte man den Ball geben, wirft allerdings auch nochmal ein schlechtes Licht auf das, den Deckungsschatten nutzen und das Deckungsverhalten von Düsseldorf. Aber haben wir jetzt ja auch schon angesprochen.
Apropos Statistik, also Wolfsburg war wirklich in jeder Statistik, die man aufrufen kann hier, das die bessere Mannschaft und von daher geht der Sieg auch absolut in Ordnung.
Absolut. Selbst wenn Kuhn Castells nicht, wie, was er ja gerade auch noch macht, der geht immer ein bisschen unter. Also auch noch, Wolfsburg hat auch gerade einen sehr guten Torhüter einfach zwischen seinem Pfosten. Wenn der jeden Schuss einfach reingelassen hätte, dann hätte ja Fortuna der Theorie nach trotzdem nur ein Tor erzielt. Das waren die vorhin zitierten, nur ein Schuss, der aufs Tor kam. Für Düsseldorf geht es jetzt weiter, erst in Ulm und dann, Sebastian hat schon völlig richtig angesprochen, gegen Gladbach, Berlin und Bayern. Nicht so einfach und für Wolfsburg geht es nach Hannover und dann zu Hause gegen Borussia Dortmund und Rasenballsport Leipzig mit einem nochmaligen Trip nach Hannover. Also auch nicht so die einfachsten Aufgaben, aber wir alle können uns da, glaube ich, auf ganz interessante Spiele freuen und uns jetzt erstmal den DFB-Pokal zu Gemüte führen. Ja, und ich würde sagen, damit haben wir doch diesen 9. Spieltag eigentlich ganz umfassend, relativ abschließend erklärt, finde ich. Da höre ich nur Nicken. Ich habe euch gar keine Zeit gelassen.
Lautstarkes
Nicken. Wie immer hätten auch viele andere Dinge noch angesprochen werden können. So ist das, wenn man ein bisschen detaillierter auf den Spieltag guckt. Aber ich möchte eure Zeit nicht weiter strapazieren und danke deswegen ganz herzlich zum einen Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de @cc_eckner auf Twitter. Konstantin, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast.
Vielen Dank, kein Problem, ich bin gerne dabei. Im Übrigen, ich habe auf Twitter 6000 Follower. Weißt du, wer mir nicht folgt? Der @gnetzer.
Nee, das kann doch gar nicht sein.
Der folgt mir auf Twitter nicht.
Der folgt sogar mir.
Nee, aber das. Der folgt sogar, naja. Ja, genau, also das ist der @gnetzer, den habe ich auf der Liste.
Aber wir haben doch schon ganz häufig DMs und so weiter geschrieben.
Meine DMs sind offen für jeden.
Ja, aber du hast recht.
Der @gnetzer steht unter Beobachtung, aber ich möchte auch dem @gnetzer noch gratulieren zu seinem Gewinn.
Ja,
des Fanpreises.
Ja.
Das hast du heute gar nicht angesprochen, deshalb. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir eine kleine Party feiern und so ein bisschen.
Nee, in der letzten Woche haben es ja die Gäste schon angesprochen. Also wir haben den
Fußball. Naja, aber jetzt im Nachhinein ist eine After-Ceremony-Party und so.
Ja, danke schön. Ich durfte neben Horst Rubisch auf der Bühne stehen zu We Are the Champions. Er hat mich zu sich rangezogen. Ich wollte nach hinten weg, weil mir das ein bisschen unangenehm war. Und dann stand da Pierre Littbarski. Das waren sehr merkwürdige 3 Minuten meines Lebens, vor allem weil die Band nicht aufgehört hat, bei We Are the Champions noch ein Refrain und noch ein Refrain zu spielen. Es war sehr awkward, aber Gott sei Dank interessiert keinen. Also haben sich alle für Horst Rubisch interessiert und natürlich niemand für den Podcast preist. Deswegen taucht es in keinem Bericht, den es gibt, auf. Da war ich dann.
Dafür hattest du eine Zeitreise in die 80er, ist auch nicht schlecht.
Ja, also es war skurril. Herzlichen Dank fürs Kompliment. Ich bin dir übrigens gleich gefolgt. Es muss aber einer von diesen berühmten Twitter-Glitches gewesen sein, denn ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich dir mal irgendwann entfolgt sein sollte.
Ja. Wir werden der ganzen Sache nochmal auf die Spur gehen. Wir werden Jack Dorsey anschreiben, was da passiert.
Ja, genau. Jack, was war da los? Aber man kennt das ja von Twitter. Dieser Malus ist auf jeden Fall behoben und damit hast du jetzt 6001 Follower und nach dieser Folge ja sicher noch ein paar mehr. Und ebenso gespannt bin ich, wie viele Follower dann Sebastian haben wird nach diesem Rasenfunk-Debüt Sebastian Bergmann von der Rheinischen Post at RareName2K14, also RareName2K14. Bastian, vielen Dank, dass du mal mit dabei warst. Hat mich sehr gefreut.
Ja, thanks for having me, muss man sagen. Vielen Dank.
Da bleibt er seinem Twitter-Namen treu und im Englischen. Dann auch euch lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr könnt mal den Kurzpass-Feed im Auge behalten. Da wird in dieser Woche noch eine Folge veröffentlicht werden. Und ansonsten hören wir uns wieder nach dem 10. Spieltag und sprechen dann über all die Themen, die dann drin sind. Mal gucken, welchen Schwerpunkt wir dann legen. Habe ich noch nicht entschieden. Bisher hatten wir da ja ein ganz gutes Händchen in dieser Saison. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter. Und bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.